Müssen wir irgendwie noch gucken, wie wir dann.
Wir haben beim letzten Mal das Intro vergessen, muss ich hier mal an dieser Stelle sagen. Haben wir komplett vergessen.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Tim.
Mein Name ist Oliver.
Und ich bin der Leon von den Malt Mariners.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky quatschen.
Wunderbar.
Beim letzten Mal haben wir sprechen gesagt immer, ne? Muss ich nochmal üben.
Beim letzten Mal haben wir gar nichts gesagt, da haben wir es immer vergessen, Tim.
Und wir können ja so, wenn alles gut geht, auch jetzt nochmal quasi die Malt Mariner Fans, Community, Zuschauer, wie auch immer, begrüßen, die jetzt quasi zugucken dürfen, was man normalerweise nur hören kann.
Grüße an die Leute da draußen. Ist ganz komisch mit, aber...
Ja, aber nicht so. Nicht in unserer Show.
Ja.
Ich glaube, ihr wart einmal bei uns auf jeden Fall mit im Stream.
Zweimal.
Ja, Livestream haben wir schon gemacht, ne?
Genau. Wir haben einmal so einen Charity-Livestream gemacht und ja, wir haben einen St. Patrick's Day-Livestream gemacht.
Genau. Und ich hab ein Déjà-vu, weil ich das beim letzten Mal auch schon verpeilt hatte. Ich hatte nämlich da auch nur eins auf dem Zettel, glaube ich.
Als du zu Besuch warst?
Ja, was ja noch nicht lang her ist. Ich habe vorher nochmal geluschert und ich war im Dezember und wir hatten am 24. Dezember ging die letzte Folge raus.
Welches Jahr?
Ja, 23, also ein halbes Jahr quasi.
Echt, da warst du da?
Kann ja, vom halben Jahr.
Auf gar keinen Fall.
Glaube ich auch nicht.
Dann war das
22.
22, echt? Aber das ist noch nicht so. Habt ihr
das muss.
Released ihr alle 3 Monate?
nee, also aber als du hier bei uns warst, das war, als ich frisch umgezogen war.
Nee, ich war nicht bei euch. Ich glaube, wir haben einen Zoom-Call gemacht. Also man muss nicht so weit runterscrollen, wenn ihr jetzt auf euren eigenen Podcast geht. Dann sind so 7, 8 Folgen zurückgespult.
Ihr habt vielleicht einen Zoom-Call zusammen gemacht. War ich dabei?
Kann
ich
mir nicht vorstellen. Safe. Also wir haben auf jeden Fall, es ist noch nicht so lange her, dass ich bei euch zu Gast war.
Wirklich?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich hab ja auf der Fahrt hierher fleißig nochmal irgendwie Hausaufgaben gemacht. 12 Folgen her, dass ich da war.
Also ich bin in einem Alter, weißt du, da darf man solche Dinge auch mal vergessen, ne? Also wie man sich die Schuhe zubindet oder solche Sachen, ja, oder mit wem man eine Podcast-Folge gemacht hat. Aber der Tim müsste es eigentlich noch wissen. Der ist noch jungen Blutes.
Es ist wirklich so.
Echt?
Es Batch 6, Episode 23. Und zwar kamen die raus. Ist schon ein bisschen.
Heiligabend.
Ja.
Was haben wir da gemacht?
Whisky getrunken.
Ja, das ist mir schon klar, aber wie heißt denn die Folge?
Boah, krass. Da haben wir tatsächlich dir die Sachen zugeschickt, stimmt?
Ja.
Und habe ich dir 12, aus Thüringen den als Weinsample.
Genau.
Vom halben Jahr?
Krass.
Deswegen dachte ich so, ist es ein bisschen verfrüht, aber wenn wir jetzt schon hier sitzen...
Ja, warum nicht?
Vor allen Dingen, wir können uns nicht mehr daran erinnern. Für uns ist das wieder alles neu, der Spaß.
Einfach alles nochmal erzählen.
Wir haben uns Jahre nicht gesehen.
Kennen wir uns?
Wer sind Sie? Warum sitzen wir im Garten?
Sehr gut. Sehr gut. Das
ist wirklich so. Genau, wir sind mal wieder im Garten heute. Das wird der neue Garten-Podcast. Das wird geil. Der neue Garten-Podcast. Wir modeln das noch um, dass dann Whisky nicht mehr das Hauptthema wird, sondern wie baue ich Gerste an? und solche Sachen.
Mhm.
Und dann wird es der Gärtner-Podcast irgendwann. Und dann heißt das, weiß ich nicht, verdammte Hacke oder
Dram
so.
Daumen. Dram der grüne Daumen.
Green also. Thumb. Dr. Green Thumb.
Dr. Green Thumb.
DIY. Thumb. Gardening with Tim and Ollie.
Ich bin dann mehr so der Typ, der auf so einer Hollywood-Schaukel liegt und der Tim muss hier irgendwie schuften.
Ich programmiere einfach den Rasenmäher-Roboter. Das wird auch geil.
Du sitzt dann auf der Hollywood-Schaukel und sagst, hol mir noch ein Bier.
So
Tim,
ungefähr.
Tim, hol mir noch ein Bier.
Oh, schon wieder Lübzer.
Not happening, bro. Auf gar keinen Fall. Dann wird das hier nämlich ein alkoholfreier Garten, mein Freund.
Ja, was verschlägt dich denn überhaupt hierher, lieber Leon?
Ich habe Zeit gehabt und ich bin in den Süden gefahren und dachte...
Neben kommt, dass man, wenn man nach Leipzig fährt, in den Süden fährt, weil wir sind ja eigentlich relativ Mitteldeutschland.
Aber...
Ziemlich in der Mitte.
Ja.
Ja. Also mich, gut, als gebürtiger Bamberger und aufgewachsener Bayreuther ist Leipzig für mich ja eigentlich im Norden.
Ja, aber für eigentlich fängt für Bremer ja in Frankfurt Süddeutschland an.
Ja, aber ich bin ja kein Bremer, ich bin ja zugezogen.
Maskulin.
Also, ich zugezogen maskulin.
Sehr gut. Zugezogen maskulin.
Du bist kein Hiesiger, wie man
ich
so schön
bin,
sagt.
Genau.
Ja.
Ja, ich bin ja quasi ausgewandert in den Norden, weil ich mir versprochen hatte, dass es da Fischbrötchen gibt und ja, viel Matjes und sowas stimmt. Aber
ist halt nach zwei Wochen dann auch geritzt.
Ich stehe auf Bremer Knipp. Das ist so eine.
Das ist sehr lecker, stimmt, ja.
So eine, ja, so eine kleine geschrubbelte Blutwurst angebraten irgendwie.
Im Grunde ist es eigentlich das der Haggis-Ersatz in Deutschland, weil tatsächlich besteht es aus ähnlichen Zutaten, glaube ich.
Plus Blut.
Und undefinierbare Grütze und Innereien, glaube ich. Und es schmeckt aber sehr lecker.
Ja, ich finde es auch geil.
Wie Haggis halt, noch ein Ticken fettiger, aber. Ich okay. fand's lecker.
Ich war in Bremen an der Schlachte mal in einem Paulaner Restaurant, also mhm. Münchner Laden, und die ganze Karte nur voll mit Haxen und mit so einem Zeug. Da steht ganz unten Bremer Knipp. Das habe ich dann probiert und alle haben sich da irgendwie Haxen und so bayerischen Kram bestellt.
Ja.
Und ich habe dann als einziger, als Nicht-Bremer, weil das waren ja alles Bremer sonst, habe ich als einziger Nicht-Bremer mir Bremer Knipp bestellt und war eigentlich ganz happy.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich als Franke da reingehen sollte, weil wahrscheinlich würde sich mir die Zehennägel hochrollen bei dem, was sie da als Klöße verkaufen. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch gut. Hast du da irgendwas gegessen in der Richtung?
Bremer Knipp.
Ach so, okay, aber keine Klöße.
Dazu gab es, weiß ich nicht, was dazu gab. Ich mir Kartoffelpüree wohl, glaube ich. Kann okay. das sein?
Ja gut, aber das ist ja wahrscheinlich dann...
Da Rote Beete mit Sellerie.
Das ist ja alles so alte Leute essen, ne, wo man keine Zähne braucht. Eine Kartoffelpüree und Bremer Knipp, da kannst du das Ganze so ja, vom Löffel lutschen.
Klöße eigentlich auch. Wobei, ja, so ein Schäuferle mit so einem Krustenbraten...
Ich wollte gerade sagen, das ist schon ganz geil.
Ja, schon geil.
Das ist schon ganz geil. Wir haben gerade so ein bisschen eine Frankenschwemme hier bei uns.
So.
Ja, letzte Woche war der Lukas da.
Ah, stimmt.
Diese Woche der Leon. Nächste Woche, wer weiß, wer da kommt.
Markus Söder.
Das ist ja kein Franke.
Doch, ich glaube, der ist Franke.
Doch, der ist Franke,
ist das,
ja.
Ja. Ist das ein Franke?
Ja, leider muss ich sagen, das ist tatsächlich ein Franke, ja.
Frank oder Franke?
Den haben wir auch raus exportiert. Exkommuniziert. Exkommunicado.
Oh Mann, das ist ein Franke, wirklich. Krass.
John.
Ja, lass mal schnell über was anderes reden.
Ja, genau.
Ja, Politik ist nicht so. Nicht
du kannst gerne einfach mal mein Sample-Paket auspacken und ich kann mal gucken, was wir davon zuerst trinken wollen.
Du hast hier so einen verrückten Beutel mit, der ist ganz schick und ich sehe gerade, da war früher mal eine Flasche Amorik.
Da war eine Amorik-Flasche drin und wir können ja mal wieder in so eine Ziehung.
Oh, das ist geil. Platz 1.
Okay, wir trinken zuerst Calvados.
Ja, hau rein.
Ich habe davon nämlich drei Stück. Alt, jung, mittelalt und alt. Und ich dachte mir, die können wir doch eigentlich mal feierlich hier köpfen. Das hier ist ein Single Cask von einem kanadischen Whisky Macaloney's. 46% rauchig, deswegen trinken wir den später. Oh. Den weiß ich noch nicht, ob wir den trinken. Müssen wir mal gucken. Balkoniens Whisky, Bourbon, lecker. Schmalofatz. Genau, das wollte ich auf jeden Fall heute noch mit euch teilen. Da gibt es eine längere Geschichte.
Ist das der alte Kilbeggan?
Ich glaube, haben wir den sogar schon mal
zusammen getrunken? Haben wir schon mal zusammen
getrunken. Wow. Dann muss ich die Geschichte ja quasi nicht nochmal erzählen, aber wir können es trotzdem.
Das ist Jahre her.
Das ist Jahre her.
Aber ich erinnere mich sehr, sehr.
Kann auch sein, dass es im Dezember war, aber es ist, glaube ich, Jahre her.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Das heißt, wir können die Geschichte einfach nochmal recyceln.
Ja.
Ich liebe diese Geschichte auch, deswegen können wir die gerne nochmal nutzen und den Whisky probieren. Dann lass uns doch einfach mal mit das völlig Ungewöhnliche starten. Wir probieren jetzt einfach zusammen Calvados und locken hier noch mehr Wespen an. Und da vorne stehen ja auch noch Sachen, falls uns langweilig wird. Also von daher können wir, haben wir ja quasi die freie Auswahl.
Für den geneigten Hörer, der wird jetzt vielleicht mitbekommen, oh, Calvados, da war doch was. Ja, es steht noch unseres ewigen Sample-Sets natürlich ein Calvados aus, den wir verkosten müssen. Aber machen wir dann halt irgendwann anders.
Genau, der ist 18 Jahre und dann haben wir also 18 Jahre Zeit, den zu probieren.
Wir nennen das dann das wirklich, das bleibt das ewige Sample-Set, Alter. Und dann so aus der Kalten nach 6 Jahren, wir haben da noch was.
Ich mache jetzt einfach immer so einen Spruz rein, ja. Das sind,
ja.
sind 5 CL.
Ja.
Wir haben einmal 8, 15 und 20 Jahre und jetzt gucken wir einfach mal, ob die was können. Oder ob das hier.
Das klingt doch sehr gut.
Eher zum Reifen dessen.
So, ich muss jetzt unbedingt mal ein Foto machen von unserem Setup hier. Das ist ja großartig.
Calvados, nee, ist gar nicht so wenig. Das ist bestimmt auch mehr als 5 CL, würde ich sagen. 5,5 bis 6. Nee, ich meine, was auf der Flasche steht, muss ja nicht unbedingt heißen, dass da nicht so genug drin ist. Aber ich.
Ach krass, das sind ja 3 volle Gläser fast. Konkret. Danke.
Ich das? Ja, egal.
Ich nehme hier das. Ein betörender Duft kommt gleich auch schon aus dem Glas.
Also wie gesagt, ne, wir haben davon 3 Stück, also das könnte ein längerer Abend werden. So. Ja, das ist tatsächlich normalerweise könnte ich nicht so viel dazu erzählen zu der Herkunft von dem Calvados, in dem Fall aber schon, weil das ist das Château du Breuil. Das ist quasi die Brennerei, die auch den Le Breuil Single Malt Whisky macht, den ich auch schon mal in einem Tasting tatsächlich hatte.
Ah.
Ich habe dazu noch kein Video gemacht, glaube ich. Aber wer sich dafür interessiert, der kann da einfach mal im Internet mal nachgucken. Und ich fand den Single Malt ganz interessant, weil das eben ein Whisky ist, der aus Calvados Stills destilliert wird.
Mhm.
Also ähnliche Destillationsmethode wie Single Malt in Schottland. Die haben auch Pot Stills.
Ja.
Die haben nur noch so einen komischen Zusatzballon. Da habe ich auf Instagram gerade auch einen Quiz zugemacht. Ich glaube, das letzte Quiz, was ich gemacht hatte, auf welchen Stills wurde dieser Whisky gebrannt? Und da war genau ein Bild von diesem Le Breuil
ja.
Still-Setup. Wir haben auch so einen großen Ballon, wo dann quasi der Apfel, die Apfelmeische quasi nochmal vorgewärmt wird oder so.
Mhm.
Ich habe das jetzt in der Tiefe nicht verstanden, aber es ist auf jeden Fall so, dass Calvados ein ziemlich spannendes Getränk für Whisky-Nerds ist, finde ich, weil es tatsächlich relativ ähnlich hergestellt wird wie Whisky. Also die meisten destillieren auch zweifach auf Potstills,
ja.
Reifen eben in Fässern, ist halt quasi nur auf Basis von Äpfeln.
Genau.
Aber ansonsten ist es eigentlich recht nah am Whisky dran.
Ja, und du hast ja auf den Äpfeln auf jeden Fall auch einen Haufen Hefen. Brauchst wahrscheinlich noch nicht mal irgendwas hinzugeben. Das heißt, du setzt eine Maische an. Also ich habe das hier, wir sitzen ja im Garten und ich habe hier drei Äpfelbäume. Und die haben mitunter eine extreme Ausbeute. Da kommt relativ viel runter und wir können das nicht alles zu Apfelsaft verarbeiten. Und dann
ja.
gibt es da immer mal ein bisschen Äpfelboy. Und da brauchst du nichts machen. Du schmeißt das Zeug einfach rein, lässt es anfangen zu gären, dann geht's los.
Also von daher. Also das ist jetzt der jüngste von denen, wie gesagt. Der ist 8 Jahre alt und riecht jetzt für mich erstmal wie vergorener Apfelsaft tatsächlich. Also ich hab's, der kickt mich jetzt noch nicht so krass. Ich muss dazu auch fairerweise sagen, ich bin gerade auch ein bisschen verwöhnt, weil ich habe gestern die Patreon-Sample-Sets abgefüllt. Je nachdem, wann das Video rauskommt, haben die Patreons bis dahin nämlich ihre Sample-Sets erhalten, weil ich
ja.
demnächst einen Meet-and-Greet-Livestream mit denen machen werde.
Ja, cool.
Also wer Patreon werden möchte, guter Zeitpunkt. Sample-Set ist natürlich jetzt schon fertig, aber da ist nämlich unter anderem, ich überlege gerade, ob ich das jetzt, ja, ich sage es jetzt einfach, ist egal. Falls es vorher rauskommt, ist es dann halt ein Spoiler. Da ist nämlich ein 18 bis 22 Jahre alter Bio-Calvados
mhm.
drin. Und den habe ich auf der letzten Reise geschossen. Und den wollte ich einmal teilen. Und der roch natürlich etwas voluminöser als das, was wir jetzt im Glas haben.
Ja, aber weißt du, an was mich das im Glas gerade erinnert? Edradour, Silberdose von Signatory. Hat auch so eine übelste Apfelnote.
Aber schon sehr apfelig.
Ja.
Ne, wo mal reinbeißen.
Ich finde, vielleicht noch ein Satz.
Jetzt passt das richtig heute.
Ich finde den unheimlich süß.
Ja.
Und der hat aber auch eine ganz zarte Vanillenote. Mhm. Also ich finde den gar nicht so flach oder so eindimensional, sondern ich finde, der hat schon Tiefe. Die 8 Jahre haben dem gut getan. Wenn du so günstigen Calvados kaufst, hat der ja eigentlich gar kein Alter.
Richtig, ja.
Ist dann irgendwie 2-3 Jahre gereift und dann ist gut. Aber ich finde, der kann schon was. Ich finde, das ist eine sehr schöne Nase.
Ich rieche die ganze Zeit am Mikrofon irgendwie automatisch. Aber ich glaube auch 2 Jahre, ich meine, dass 2 Jahre die Mindestreifezeit ist für Calvados. Aber ich finde es mal ganz cool, wenn die halt eine Altersangabe haben. So.
Ja, dann könnt ihr ja probieren. In der Zeit... Cool. Quatsche ich hier ein bisschen weiter.
Genau.
Was sagt man in Calvados Land? In Frankreich?
Santé.
Vermute ich mal.
Würde ich auch jetzt sagen.
Okay.
Genau, und Calvados ist eine Santé. Regionale Begrenzung, und zwar für die Normandie. Das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen. Also sozusagen, wenn man auf dem Weg in die Bretagne ist, liegt das auf dem Weg. Und ist auch ein bekannter Absprungpunkt, wenn man Richtung Irland irgendwie mit der Fähre will.
Hm, spannend.
Und was gibt es noch an der Normandie? Da sind die Amerikaner gelandet. Im Zweiten Weltkrieg.
Korrektamente.
Genau, und ist berühmt für seine Apfelernten und für seine Apfelfelder, Apfelplantagen.
Ja. Du hast gerade gesagt süß, auf der Zunge gar nicht süß.
Okay.
Mhm. Honig aber, habe ich gerade so, irgendwie auf der Zunge ganz witzigerweise. Relativ mild. Ist auch in der Nase, hast du eine gewisse Säure, die ist auf der Zunge auch gar nicht da, ne?
Für mich ist er am Gaumen angenehm, aber das Finish gefällt mir nicht so sehr. Das Finish ist dann für mich sehr viel so Apfelschale, recht bitter und auch recht dünn. Also es ist recht wenig Backbone.
Also so. Bitter unterstütze ich nicht, dünn unterschreibe ich 100%.
Auch da, ich mag die Schärfe. Mhm. Mhm. Ich finde, das kommt gut. Und ich weiß, was du mit Apfelschale meinst. Ich finde, das ist aber eher so eine konzentrierter Apfel, wie so ein geriebener Apfel auf so einer Apfelreibe.
Mhm.
So kommt der mir. Und ein gelber, also ein
gelber köstlicher?
So ein gelber, süßer Apfel. Ich finde, das hat schon eine, irgendwie eine Süße, auch wenn es trocken ist. Ich weiß, was du meinst, Tim.
Also das sind so Anklänge von Honig, aber nicht diese Süße, die die Nase erwarten lässt.
Ja.
You know what I'm saying?
You know what I'm saying.
Aber die Nase macht auch weiterhin Spaß. Ist ein Sniffelstück. Ist, glaube ich, auch nichts Schwieriges jetzt so großartig. Das wäre für mich der Klassiker als so nach einem guten Essen.
Ja.
Ne? Anstatt von einem Dessert oder zum Dessert sogar, geht es klar. Zum Vanilleeis vielleicht ganz geil.
Stück Kuchen oder so kann man bestimmt gut trinken.
Mhm. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was da die Pulle kostet. Ne? Aber ich meine mich zu erinnern, als ich im Laden war, dass die Preise tatsächlich relativ kongruent zum Konkurrent, ist das richtige Wort? Also zum Whisky sind. Also so 8 Jahre alter Whisky, 15 Jahre alter Whisky, 20 Jahre alter Whisky, da waren die Flaschenpreise ähnlich.
8, 15, 20?
Mhm.
Ja, krass.
Also wenn du jetzt im Verhältnis einen 8 Jahre alten, 15 Jahre alten, 20 Jahre alten Scotch nehmen würdest, ich meine, dass die ungefähr ähnlich in den Preis liegen waren. Vielleicht ein bisschen niedriger. Müsste ich jetzt parallel googeln, kann ich nicht, weil das Handy gerade ja aufnimmt. In unserem hochprofessionellen Setup.
Ja.
Ja, aber ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau. Ich würde jetzt was sagen, 30 Euro wahrscheinlich die Pulle oder so.
Ja.
30, 40.
Wir haben heute wieder einen Special Guest hier, und zwar ist das der Bienenmann.
Einen, also es sind mehrere Wespen, nicht Bienen. Aber.
Ach so, ich wollte jetzt eigentlich auf den Bienenmann von den Simpsons hinaus, dass der hier rumrennt. Aber ja, es sind so ein paar Wespen irgendwie hier gerade am Start. Das heißt, man hört hier auch sehr gut übers Mikrofon im Übrigen.
Wir trinken halt hier auch flüssigen
Wespennektar.
Ja.
Ich glaube, die stehen einfach auf Autan. Also wir schützen uns vor den.
Das ist übrigens, weil Leon, du sagtest vorhin ja, du magst den Spätsommer. Das ist das, was ich am Spätsommer nicht mag, sind Wespen.
Okay,
ja. Ab Mitte August werden die nervig, finde ich.
Und auch relativ aggressiv. Lasset uns schnell den Calvados ausdrücken.
Ja, schnell, damit schnell. Kann man irgendwas gegen Wespen machen? Wollen wir irgendwo was hinstellen wieder?
Nee, guck mal. Du hast doch hier so eine Kerze gehabt.
Weiter.
Ja, nächstes Mal brauchen wir so eine elektrische Fliegenklatsche, wie ich sagte. Da kannst
oder so ein Selbstschussgerät.
Da fliegen die rein und dann werden die betäubt. Mhm. Und dann kannst du die so ein bisschen grillen mit dem Teil und dann platt machen, wenn die dann runtergefallen sind.
Ich war jetzt, wo war ich gerade in Greiz, hier auf der Whisky-Messe in Greiz, bei den Kollegen von Angel Share Whisky.
Ja, erzähl mal, wie war's
denn in Greiz? Liebe Grüße, das war extrem geil. Aber da war ja auch eine unfassbare Hitze und auch sehr viel Wespenbesuch. Und da haben die Gäste von nebenan an der Kneipe, die da, also nicht auf der Messe selber, sondern die quasi nebendran in der Kneipe saßen, hatten dann so einen Bierkrug mit Bier, wo dann schon so 20, 30 Wespen drin gebadet haben, jugendfreie Version. Also die haben ja quasi dann den Weg genutzt, um die loszuwerden. Aber das war echt auch krass, da gab es auch recht viele Wespen. Ja, es war tatsächlich sehr, sehr heiß, aber wir hatten nach der Erfahrung des letzten Jahres haben wir es so gemacht, dass wir quasi unseren Pavillon so positioniert haben, dass die Flaschen den ganzen Tag im Schatten standen und dadurch hatten sowohl die Flaschen als auch die Kunden ein bisschen Schatten und wir haben keine Korken ploppen.
Gab es im letzten Jahr Glühwhisky oder was?
Ja, es gab Glühwhisky, da war ich zum Glück aber nicht da, aber da sind tatsächlich wohl die Korken aus den Flaschen geflogen.
Das ist natürlich schon hart. Es gibt ja auch so einen gewissen Punkt, da schmeckt es dann auch nicht mehr so, ne?
Ja, vor allem bei direkten, das Ding ist halt, bei direktem Sonneneinfall in die Flasche erhitzt sich natürlich dann der Whisky einfach auch und dann kann es eben sein, dass wirklich der Korken ploppt. Und ja, so bei ganz krasser Hitze finde ich halt auch Scotch nicht so super. Also ich bin ja im Hochsommer tendenziell eher der Bourbon Rye Trinker. Speaking of which, das ist eigentlich ein ziemlich guter Übergang. Ich hatte nämlich auf der Messe von meinem lieben Kollegen Markus von Teufelsmalt, der am 2. November die kleine Whisky-Messe in Worpswede veranstaltet. Schaut da gerne mal rein.
Wo ist das?
Worpswede.
www.teufelsmalt.de in Worpswede. Das ist quasi ein kleines Dorf in der Nähe von Bremen.
Worpswede. Das kann man einfach schön sagen. Worpswede.
Genau. Worpswede ist so ein altes Künstlerdorf. Da sind sehr viele so renommierte Künstler und so ein bisschen alternativer. Und der macht ja auch Whisky-Tastings und hat jetzt selber Whisky-Cocktails quasi gemixt, so premixed. Premix-Cocktails.
Ja.
Ich habe davon den Old Fashioned mitgebracht, weil mir der sehr, sehr gut gefällt. Den sollte man natürlich kühlen.
Hätte ich das gewusst, hätte ich Eis mitgebracht.
Aber wir können den natürlich trotzdem probieren, aber ich finde halt, man sollte den eigentlich gekühlt probieren. Aber ich habe den euch mitgebracht, weil ich dachte, ihr könnt den einfach mal probieren.
Aber ich würde vielleicht vorher mal ein paar Gläser mit Wasser füllen und ins Eisfach stellen, dass die vielleicht unten ein bisschen eine Eisschicht reinbekommen.
Das kannst du gerne machen. Also ich finde das Getränk wirklich sehr gelungen und ich dachte, das können wir uns einfach mal angucken.
Eieiei, was hast du denn noch alles mit heute? Wir sind doch nur...
Naja, wir müssen ja nicht alles probieren, aber Okay. Das war ja, wie gesagt, nur, ich habe die Flasche, das ist eine
offene Flasche. Wir müssen nicht alles probieren?
Die habe ich, wie gesagt, dabei, die können wir heute probieren, die könnt ihr auch einem anderen Mal probieren. Ne? Okay. Das müssen wir nicht heute machen.
Ja. Okay.
Wobei, ich finde das schon sehr lecker, also ich würde auch mittrinken.
Aber wollen wir den einfach ins Eisfach legen?
Ja, klar.
Dann mache ich das mal.
Lass den Tim die Flasche mal ins Eisfach stellen. Und dann...
Hätte ich es gewusst, da hätten wir das schon früher gemacht.
Aber und verschären.
Der geht auch noch später.
Später.
Ja.
So, dann kommt ja noch ein bisschen Eis dazu hier. Oder?
Und ansonsten Greiz von der Größe her, erzähl mal, was ist das für eine Dimension, die Messe, im Vergleich jetzt zu
anderen Bekannten? Also ich finde es schon relativ groß dafür, dass der Ort sehr klein ist. Also Greiz ist ja ein sehr, sehr schöner malerischer Ort mit einem großen Schloss im Hintergrund, ist ja auch auf so einem Schlossplatz. Ja, also von der Größenordnung würde ich schon mit anderen, also mit dem Bottle Market von der Größe vergleichen, vielleicht nicht ganz so groß.
Ja.
Ist ja auch nur zwei Tage in Anführungsstrichen, wobei die meisten Messen ja mittlerweile auf 2 Tage reduziert haben.
Samstag, Sonntag oder?
Freitag, Samstag.
Freitag, Samstag, okay.
Genau. Und es war überschaubar. Es war nicht so viel los wie sonst. Hast du jetzt die Kerze in der Nase?
Irgendwas riecht komisch. Weiß nicht. Ob hier irgendwo was versprüht wird, irgendwo. Komisch.
Ich hätte gesagt, aber, hier brennt irgendwas. Aber egal. Ja,
Greiz ist bei uns immer, also da, wo ich herkomme, ist Greiz sehr verpönt. Weil wenn Leute ein Greizer Nummernschild haben, da steht GRZ drauf, dann nimmt das immer gehirnreduzierte Zone. Weil die immer sehr kreativ Auto fahren.
Ja, das haben wir in Bremen mit OHZ ohne Hirn zugelassen.
Oh, auch geil. Nein, aber ich glaube, an sich ist Greiz schön. Das ist ja auch
sehr
so
schön, ja. Total,
relativ bergig. Und wenn du da hinfährst, Das ist schon Highland-mäßig ein bisschen.
Das ist eine traumhaft schöne Region. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von dieser Messe und ich bin ein großer Fan von dem Publikum. Ich habe wirklich selten ein so freundliches und herzliches Publikum wie in Greiz gehabt und bin dann immer wieder selig, wenn ich dann da wegfahre und musste dann auf dem Nachhauseweg, mussten wir in überlebensgroßen Höcke Machts Hashtag Ministerpräsident Plakaten vorbeifahren, was dann natürlich für mich etwas weniger erfreulich war. Und das ist dann immer so ein bisschen das Thema, was für mich schwierig auszuhalten ist in dem Kontext. Aber am Ende des Tages bin ich gerade deswegen, glaube ich, auch immer sehr gerne da, weil ich als westdeutsch Geborener, glaube ich, schon immer froh bin, einfach mal ein paar Vorurteile auch revidieren zu können. Weil wenn man immer nur aus den Nachrichten irgendwelche Wahlergebnisse hört, dann hat man irgendwie teilweise auch seine Meinung weg. Und deswegen bin ich dann sehr froh gewesen, als mich die damals eingeladen hatten, vor 4-5 Jahren zur Messe zu kommen, weil ich einfach seitdem einfach ein Riesenfan von dem Standort bin
Und
super gerne da bin und immer wieder merke, wie herzlich und freundlich das Publikum da einfach ist. Und das geht für mich dann teilweise auch schwer zusammen, wenn ich natürlich mir den Rahmen angucke, wie Wahlergebnisse ausfallen. Aber
Ja, aber du hast ja immer noch 2/3, die keine Spinner sind, von daher.
Genau.
Also, das ist genau der Punkt, ne? Also mir lag es doch gerade direkt auf der Zunge.
Ja.
Wenn 30% AfD wählen, haben 70% nicht gemacht, ne?
Genau.
Das ist genau sozusagen der Punkt.
Ja.
Und bei euch in Bremen sind es dann nur 15%, die AfD wählen und vielleicht 85%, die sie nicht gewählt haben. Also das ist so, das relativiert sich auch alles ein Stück weit, ne? Die sind halt überall zu viel.
Wir haben dafür die Bürger in Wut, die ist das quasi die Alternative dazu. Die Alternative zur Alternative. Biff, genau. Biff Tower, genau.
Sehr geil.
So, der Achter ist bei mir leer. Wollen wir den 15er mal einfach direkt angreifen?
Schieb rein.
Es sind genau immer 3 CL pro so Flasche, da kriegt ihr dann CL. Wir haben vorhin gedacht 5, ne? Das sah so viel aus. Es sind tatsächlich nur 3 CL.
In so einem Fläschchen sind 3 CL.
3 CL pro so ein kleines.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Lies doch, Alter.
Nie.
Reicht. Danke.
Sieht auf jeden Fall nach mehr aus.
Das sind doch keine 3 CL, sag mal.
Guck doch auf die Flasche, es steht vorne drauf.
Also ich glaube, die haben aber etwas großzügiger abgefüllt in ihren Fläschchen. Deswegen habe ich. Wir haben ja auch alle fast 2 CL drin, ne? Also da fehlt nicht mehr viel bis zum Eichstrich.
Ja, jetzt merkt man endlich, dass diese vorgefertigten Rastallgläser oder was das ist, nee, Ritzenhof, Ritzenhoff-Gläser einfach mal die 2CL-Marke viel zu niedrig haben. Die sind industriefreundlich für Messen.
Sehr gut. Der riecht schon deutlich tiefer, muss ich sagen. Also da hat man schon mehr Holz und schnuppert ein bisschen mehr nach Komplexität, finde ich.
Ja, aber voll, ne?
Ist ja mit 15 auch fast doppelt so alt.
Nach Adam Rice. 8,15? Ja, kommt hin, ne?
Fast.
Fast.
Also ich finde, man hat auf jeden Fall gleich mehr Holz in der Nase.
Ja.
Und der Apfel ist anders. Der ist weiter weg, weiter hinten.
Da kommt so eine,
ist das, wie sagt man das?
Mandelige Note dazu.
Ja,
finde ich auch, ja. Und der Apfel, der hat so eine gewisse Ferne.
Boah, Amaretto ist voll gut. Also,
Amaretto, also
dieses, ja, genau.
Das Moment habe
ich auch. Sehr nah dran. Und das gemischt mit so einem bisschen Bratapfel irgendwie.
Oh, jetzt hätte ich ein bisschen Apfelsaft. Amaretto-Apfelsaft, richtig gutes Getränk auf Eis.
Ja, Amaretto, das ist eine der typischen Getränke, mit denen ich mich als Jugendlicher mal überanstrengt habe. Und dann, seitdem ist mein Gehirn quasi in großer Aversion dazu.
Ja, Amaretto habe ich auch Erlebnisse hinter mir.
Es ist lustig, dass ihr auf Amaretto kommt. Ich hatte erst überlegt, am Freitag, am Donnerstagabend noch eine Flasche Amaretto zu kaufen, weil ich am Freitag Tiramisu gemacht habe. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich nehme Orgeat und dann brauchst du auch kein Amaretto kaufen, weil Orgeat hatte ich noch zu Hause.
Orgeat ist aber auch drin.
Mhm.
Mandel.
Ja.
Mandel, ja.
Passt voll gut.
Und aber da musste ich kein Amaretto kaufen. Aber ich habe am Donnerstag an Amaretto das letzte Mal gedacht.
Immer noch flach, aber holzig.
Der gefällt mir viel besser. Also für mich ist das eine ganz deutliche Steigerung. Ist natürlich auch klar, ne? Jetzt wissen wir auch, der ist älter, aber für mich ist er im Kopf angenehmer. Hinten raus immer noch recht dünn, aber schon am Gaumen ist er für mich.
Weißt du, was dem fehlt? Ich glaube, ein Touch Säure oder sowas. Der ist so ganz glatt.
Nee, Säure hat der, finde ich.
Aber der ist so glatt irgendwie.
Irgendwie fehlt die Öligkeit. Ich glaube, das ist halt das, was wir von Single Malt gewöhnt sind. Das Single, also mit Whisky, vor allem die Pot-Still Whiskys, die haben natürlich einfach so eine krasse Öligkeit. Und ich glaube, dass wir das einfach aus einem Obstdestillat wahrscheinlich so in der Form nicht rauskriegen. Können ja die Leute, die sich mit Obstler oder mit.
Also ich hätte ein paar richtig gute Obstler hier zum Vergleich.
Echt, haben die so eine Öligkeit
von
auch?
Spiritus Rex.
Hast du einen Apfelschnaps dabei?
Soll ich mal schauen, ob da ein Apfel dabei ist?
Den Tim, den scheuchen wir ja alle 2 Minuten hoch. Da muss ich immer irgendwas gucken, irgendwas holen, irgendwas tun. Ah, das passt. Nee, wir haben, also ich finde das tatsächlich gar nicht unangenehm. Ich mag das auch, wenn das so ein bisschen dünner ist. Es muss nicht immer, finde ich, dick und zähflüssig sein. Und mir gefällt der sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob mir der erste ist ein bisschen entspannter gewesen. Der hier ist, der fordert einen schon ein bisschen mehr. Aufgrund des Holzes und aufgrund der Tiefe. Aber also ich find die beide gut.
Der hat halt, also der hat für mich jetzt halt ein merkliches Finish. Der ist nicht sofort weg.
Nee, genau, der ist jetzt
da
ist auch noch da.
Ein bisschen Holz, da sind Tannine, da ist die Bitterkeit.
Apfelschale noch auf der Zunge.
Ja, genau, aber das ist nicht so bitter im Sinne von gebrauchte Fässer bitter, sondern das ist, da merke ich dann schon so, ja, okay, da haben wir wirklich einen Holzeinfluss aus dem Fass, der auch dann angenehm ist. So, was haben wir hier?
Ich habe leider nur Birnenbrand von der guten Luise. Das kann man aber dann sicher nicht vergleichen.
Schwierig.
Ah, kann man jetzt mal dran schnuppern.
Ja. Hier kommt gerade ein richtig unangenehmer Duft irgendwo von den Feldern im Umland. Hier, wir sind ja sehr nah. Und ich glaube, die hiesigen Bauern, die nutzen gerade mal.
Hat der Gülle-Gunter wieder irgendwas aufs Feld gebracht?
der Gülle-Gunter, genau. Die düngen gerade. Ich weiß nicht, wenn man hier draußen sitzt, merkt man es nicht, aber wenn man von drinnen nach draußen kommt, dann merkt man es ganz deutlich.
Also wenn du einmal da drin eingemuffelt bist, dann gewöhnt man sich ja auch dran.
Ja, wir müssen einfach die Nase tiefer in die Getränke halten. Dann.
Ich wollte gerade sagen, ich halte mal wieder meine Nase hier rein. Oh ja, und jetzt kommt auch eine unterschwellige, aber auf dem ersten Sniff intensive Vanillenote, die ganz angenehm ist. Und die Nase ist fantastisch wieder. Finde ich richtig gut. Auf der Zunge lässt er mir zu sehr nach.
Das ist halt ein Ding, das hippt man so und dann gießt man sich das nochmal ein. Und das ist, glaube ich, das ist nicht für den super Kurzgebrauch so für Degustation nicht so geeignet, sondern es ist eher so süffig, trinken, Flasche auf den Tisch, immer wieder einen eingießen.
macht das Geräusche, wenn das Kabel sich bewegt?
Mhm.
Okay. Dann.
Olli, häng dein Kabel mal über die Lehne, bitte. Über die Lehne hin.
Ist doch über der Lehne.
Ja, okay. So, perfekt. Oder bin ich das?
Bei welcher Minute sind wir, dann schneide ich es raus.
30. Das okay. Geht aber dauerhaft seit den letzten 30 Minuten.
Nee, ich meine das Gelaber hier übers Kabel, meinst du so, doch.
30.
Lass ich so einfach drin. Ihr könnt das ja schon, liebe Hörer, beschneiden.
Du musst viel schneiden, dann hat Leon nämlich Spaß, das zu synchronisieren.
Ja, vor allem, ich sehe auch gerade, dass das Handy mega schief hängt. Ich hoffe mal, dass das nicht ganz so ist. Am Ende des Tages auch wahrscheinlich relativ wurscht.
Ja. Das ist der Biber, der nagt an der...
An der Leiter.
An der Leiter.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir können dazu auch gerne mal noch ein Bild posten. Mhm. Wir sitzen hier im Vordach an der Gartenhütte und jetzt seht ihr endlich auch mal unsere wunderschöne Erdbeertischdecke und das Telefon steht auf einer Leiternsprosse, die wir da notdürftig hingestellt haben.
Und bei so einer Erdbeertischdecke, da riecht jeder zweite Single Malt auch nach Erdbeer. Oh, ich rieche Erdbeer. Hm. Woran liegt das wohl?
Optimus Prime.
Oder Rosen. Der Tim ist auf Rosen gebettet. Der sitzt nämlich auf einem Rosenkissen.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Oh, jetzt habe ich auch die Gülle. Leco mio, ey.
Beste Voraussetzung. Hat der Tim
hier ausgeatmet und...
Guck mal, wir können auch unter diesen... wirklich schlimm wie.
Bist hier mitten in der Stadt?
Ja, das nachschieben.
Wir sind ja leider nicht mitten in der Stadt, aber so nah an der Stadt.
Wo kommt das her? Das kann ja nicht sein. Also das ist ja
vielleicht
wirklich.
Pumpt ja jemand gerade irgendwie seinen Fäkalientank aus hier. Wie heißt das nochmal?
Ja, hier sind so kleine.
So eine Klärgrube.
Ja, wir sind ja aber im Kleingarten, Alter. Die haben maximal, das sind ja zwei Leute, wenn die von einer Woche irgendwie ihr Zeug rauspumpen, das riecht ja auch nicht so. Ich glaube, es riecht auch schlimmer.
Du, wer weiß, so bei so alten Leuten.
Die ganzen Medikamente.
Sind die innerlich schon verwesen?
Du bist gemein.
Wieder höchstes Niveau.
Stimmt.
Wie gewohnt.
Ja, ist der Klassiker. Ja. Das ist wirklich so. Ich hatte mal einen Calvados, das war auch der Hersteller, den wir für unser Sample-Set verwendet haben. Diesen
Coquerel oder was hatten wir?
17-jährigen? Nee.
Nee, wir hatten nicht Coquerel, wir hatten was anderes. Ich weiß nicht mehr.
Das war ein verrückter Name.
Ich weiß nicht mal mehr, dass der Leon vor einem halben Jahr bei uns im Podcast war. Da kann ich mich doch nicht an ein Sample-Set erinnern, was seit 3 Jahren bei uns im Schrank liegt.
Das ist wirklich eine schwache Leistung, dass wir das nicht hinbekommen, dieses Sample-Set endlich mal zu verwursten. Aber eigentlich ist es schon wieder witzig, dass es so lange dauert.
Das stinkt hier wirklich so abartig gerade. Es liegt nicht an uns. Ich muss es sagen, es liegt nicht an uns.
So. Du kannst dir einfach hier dann den Rest einschenken.
Ich habe noch was drin. Ach, du hast dir jetzt schnell die nächste.
Also wir kommen von der 8 auf die 15 und jetzt sind wir bei
2. Dass die alle sehr niedrigprozentig sind.
Oh, Nismeyer ist 41 hier. Oder ist es 47? Ich habe schlechte Augen.
41.
Ja, und vorhin waren es 43, oder?
Echt?
Ich glaube, der erste hatte 40, der 8er.
Der 8er hat 40? Ja.
Auch 40?
Nee. 41 auch.
Okay. 41.
Extra Prozent Geschenke bekommen hier.
Prozente. Fakten.
Jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit hier bitte.
Ja, bestimmt, wirklich. Wir müssen ein bisschen seriöser rüberkommen.
Ich habe immer noch den zuvor drin. Dem kann man auch ein bisschen Zeit lassen.
Ja, ich habe heute ein bisschen Durst.
Ja? Deswegen. Wie kommt's?
Auch lange nicht mehr gesessen. Kein Bro-Abend mehr, schon lange kein Bro-Abend mehr gehabt. Deswegen.
Kann ich nachvollziehen.
Mm.
Ja, und so ein CL-chen, das geht ja auch relativ fix.
Okay. Ja, ich muss leider sagen, ich bin dann doch ein klassischer
Alterstrinker?
Snob und Sucker für die, also es ist wirklich so 8, 15, 20, hat für mich exakt die Stufen von erträglich geht bis lecker. Mhm. Gefällt mir schon besser.
Ich sniffle mal.
Olli, what say you?
Also ich bin dann ein Tick anders unterwegs. Ich finde den 20er jetzt auch deutlich besser als den 15er. Mhm. Aber ich fand der Junge, der 8er, den fand ich frisch. Und der hatte für mich auf einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene performt. Da mochte ich dieses apfelig frische, nicht so stark gereifte, mehr spritzige, so im Vordergrund. Das mochte ich auch sehr. Also der, für mich ist der
interessant.
Rausfallend.
Ich wiederhole nochmal, Chateau du Breuil. Wir trinken Calvados Chateau Breuil. Tim? Mhm.
Auf der Zunge ist der 20er vorne, in der Nase leider nicht, weil der Lakritz reinkommt und das mag ich nicht. Ist für mich ein No-Go. Auf der Zunge ist er aber lecker und bleibt lange, hat ein schönes Mundgefühl tatsächlich.
Ja.
Geht dann aber schon eher in die Richtung von einem Weinbrand irgendwie ein bisschen. Wird trocken auf der Zunge, ist ganz angenehm, bleibt auch. Ist ein bisschen adstringierend, wie man so schön sagt.
Adstringierend, ja.
Auf der Zunge wirklich lecker, in der Nase nicht so mein Fall.
Ich gebe dir recht mit der Lakritze. Das ist, glaube ich, genau der Grund, warum es mir gefällt, weil ich liebe Lakritze. Ich bin ja einfach so Glendronach verdorben und die haben ja relativ oft viel Lakritz.
Ja, aber
ich
anders
glaube, irgendwie. Ich glaube, der hat mich deswegen auch daran erinnert. Der hat mich in der Nase ein bisschen an einen Sherryfass gelagerten Single Malt erinnert. Und ich glaube, deswegen hat er mich auch direkt eher angesprochen. Mhm. Aber ja, nee, der gefällt mir eindeutig am besten von den dreien. Aber gut, ich meine, ja.
Ich finde die alle drei so nett zum so Wegschlabbern.
Ja.
Dafür passen die richtig gut.
Aber wenn wir jetzt hier bei einem 20-Jährigen sind, sind wir bei Ü 100, 150,
ich müsste auch
200. Gucken. Also jetzt keine Ahnung, Glendronach 21 kostet ja inzwischen ein halbes Monatsgehalt.
Ich glaube, wir sind hier bestimmt so bei irgendwas um die 100, unter 100 wahrscheinlich noch.
Ich würde sagen 120 hätte ich jetzt mal getippt. Echt? So.
Na, weil der 18-Jährige, den wir gekauft haben, der hat glaube ich 130, 135 oder 140 Euro gekostet.
Also bis 150 Euro würde mich ehrlich gesagt nichts wundern bei 20 Jahren. Über 200 fände ich steep, aber...
Ah, die Nase wird auch schöner jetzt. Mhm. Also dieses, was mir erst unangenehm war, wandelt sich gerade in was sehr Angenehmes.
Das 60 Euro.
Ja, aber guck mal, ob das auch die große Flasche ist.
Ja. Ja,
doch, ne? Krass, Alter, 60.
Also zwischen 60 und 75, je nach Shop.
Ja, also bis 75 Euro, finde ich, kann man das auf jeden Fall machen.
Ja.
Also wenn man Calvados mal sich reinstellen will, das ist schon, also 75 Euro für 20 Jahre, das ist schon nice.
Der 15er kostet 45.
Finde ich okay.
Den 8er finde ich ja gar nicht.
Ist tatsächlich spannend, weil jetzt mit der Zeit, wenn man ein bisschen länger daran schnuppert, kommt der Apfel auch wieder mehr durch. Bei dir nicht, ne? So.
Der 8er kostet zwischen 30 und 40.
Aber die Preissprünge finde ich dann krass. Also wenn man für den 8er 30 Euro bezahlt und für den 20er 75 und 45 für den 15er. Also das ist
gut. Es ist eine faire Steigerung eigentlich.
Im Prinzip ja.
Also nicht so wie bei Whisky.
Nicht, genau, nicht so eine eskalierende, wie heißt das? Exponentiell, nee.
Exponentielles Wachstum, ja, genau.
Kommt gut.
Kannst du kurz mal gucken? Wegen.
Sag mal, wo müssen wir da gucken?
Ja.
Muss nur auf meine Seite, Malt Mariners, bei Facebook. Oder ich habe es auch bei YouTube gepostet, also wenn irgendjemand was geschrieben hat, dann finden wir es da. Und einfach bei den Beiträgen da.
Nee. Nicht.
Nee, Quatsch, Moment mal.
Bei YouTube?
Geh einfach mal hoch.
Das ist jetzt nicht so einfach hier.
So. Keine Kommentare. So. Gut.
Okay. Keiner was geschrieben, alles gut.
Wir können einfach trinken.
Wir können trinken. Let's drink.
Genau, wir können ja später nochmal reingucken, bevor wir rausgehen. Aber es war jetzt ja auch extrem spontan gepostet, von daher. Ich
wollte gerade sagen, die Leute ist ja, unter der Woche. Die haben sicher auch was zu tun. Was ist denn heute? Heute ist Dienstag?
Dienstag ist heute.
Dienstag? Gibt es da irgendwelche Livestreams, die da immer anstehen? Ich bin da total raus, ne? Das ist total krass. Ich gucke mir das alles. Ich habe gar keine Zeit mehr dafür.
Whisky-Livestreams?
Gar nichts. Nix. Niente. Ab und zu schaffe ich es mal, wenn ich wirklich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll und tatsächlich mal Zeit habe und meine ruhige Minute, dann gucke ich mir mal so eine halbe Folge vom André Haberecht an. Ansonsten keine Zeit.
Also ich weiß, dass der Friendly Mr. Z, a.k.a. Sascha Zander, heute aus dem Sommerurlaub zurück ist und auf Twitch heute Abend irgendwie live ist.
Alter, ich war noch nie auf Twitch.
Ich war vorher auch noch nie auf Twitch, aber seitdem der Sascha einen Twitch-Kanal hat, habe ich mir den Twitch-Kanal von ihm mal angeschaut und habe ein bisschen mitgetwitcht, also zugeguckt.
Wollen wir jetzt auch mal einen Twitch-Kanal machen? Ich habe gehört, man kann damit Geld verdienen.
Wirklich? Was? Keine Ahnung. Haben wir doch nicht nötig.
Natürlich haben wir das nötig.
Ach, komm. Du hast hier irgendwo eine Ölquelle, die du bald entdecken wirst.
Wieso? Die steht doch da.
Der Ölbohrturm.
Ja. Die Gartenzwerge, die pumpen fleißig.
Genau, die Gartenzwerge pumpen. Nee, aber Spaß beiseite, der macht so auf Twitch so eine Laber- und Reaction-Runde. Ne? Der guckt sich dort quasi Videos an, also Verkostungsvideos von irgendwelchen Leuten, die ihm von seiner Community empfohlen werden.
Ja.
So von hier, schau dir das mal an, schau dir das mal an. Und dann werden die so ein bisschen bequatscht. Und
das
die Leute,
ist nicht dein Scheiß Ernst. Das heißt, der guckt sich andere Verkostungsvideos an und rantet dann darüber ab. Nee, oder sagt so, ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ja, absolut geile Notes, hat er richtig gut gemacht.
Nee, Tim, das nennt sich
Reaction. Ja, ich weiß, was Reaction-Videos sind, aber für Whisky-Tastings, Alter.
Und der Sascha
die Leute haben echt nichts zu tun.
Der Sascha macht das ganz, der ist ganz nett und wohlwollend. Aber natürlich seine Leute in den Comments ranten dann immer voll ab über die Sache und er liest dann immer nur die Kommentare vor.
Geil, das muss ich mir immer angucken. Ich habe auch kein Twitch, deswegen.
Also du musst ja nur die App runterladen, dann kannst du sozusagen nach seinem Kanal suchen und dann alle Folgen sind auch aufgezeichnet. Also du kannst auch dir, das musst du nicht unbedingt live gucken, du kannst es auch dir im Nachgang angucken. Live ist natürlich schöner, weil man dann auch mit abketzen
natürlich
kann.
Natürlich. Ja, ich muss sagen, ich bin da wie Tim. Ich gucke auch selber sehr wenig Whisky-Content. Tim, hilft dir das, wenn ich das Kabel einfach in diesen Ständer hier rein manövriere?
Ständer.
Ey, die Folge können wir nicht rausbringen, Alter.
Die wird in den Archiven verwahrt, eingeschlossen.
Es hat ja auch niemand behauptet, dass wir das heute, dass es irgendwie in irgendeiner Form was Kompetentes wird.
Absolut pädagogisch wertvoll heute.
Total.
Ist manchmal auch in Ordnung. Wir müssen aber mal wieder wirklich inhaltlich unser Profil schärfen.
Vor allem, weil es aufgenommen wird, kann man jetzt ja auch sehen, dass du rauchst.
Das ist ja in Ordnung.
Tim raucht.
Ist aber nur Tabak.
Tim raucht für die Zuhörer. Schande.
Ja, zum Glück gibt es keine...
Gut, was trinken wir denn jetzt?
Zum Glück gibt es keine Geruchspodcasts.
Genau, sonst müssten wir jetzt hier... Dann würden die Leute denken, wir trinken Buchladdi oder so. Bei dem Kuhstallgeruch hier, der hier über den Hof zieht.
Stimmt, oder Legic. Die sind sauber. Da sind auch normale Gläser.
Gläsern einfach reichen.
Ja. Ansonsten habe ich auch drin noch.
Ich habe meine eigenen Gläser mitgebracht.
Der Leon hat nämlich übrigens seine eigenen Gläser mitgebracht.
Ich traue dir nicht.
Ja. Nee, Olli hat mir vorhin drei Packungen neue Gläser mitgebracht.
Drei Kartons Writer's Tears. Liebe Grüße an den Nils.
Genau. Liebe Grüße an
Nils. Von Rising Brands. Der hat nämlich dem Tim ein paar Gläser mitgebracht. Mhm. Und von Writer's Tears. Und der hat uns einen 6er Karton Kyrö Glen Cairns mitgebracht und davon habe ich mit drei
gezockt. Whisky. Mist.
Auch. Nee. Wir haben so ein Kyrö Tasting Set bekommen, so ein kleines. Da bin ich auch schon hart dran am Verschnuffeln, weil das sind keine Glasflaschen, sondern Plastikflaschen. Und ich glaube, dass normalerweise so Tasting-Sets, die stehen bei mir Jahre im Regal.
Ja, okay.
Aber bei so Plastik-Samples war ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Und da habe ich gedacht, komm.
Ja, vor allem, wenn die mal warm werden.
I get the picture. Ja, Kyrö ist bei mir auch noch relativ weit oben auf der Will-ich-mal-probieren-Liste. Aber ja, Plastik-Samples finde ich jetzt auch nicht so geil.
Das ist nicht schlimm, aber es ist halt, glaube ich, nichts für die Ewigkeit. Ne? Das ist, du kriegst es und dann kann man sich auch mal um... dem Zweck zuführen widmen.
Ja, das stimmt.
Ich bin immer so frei und schenke mir hier so ein Zwischenstandgas ein.
Nee, und ist der...
Du hast halt aber wirklich... Hast du was vor?
Ich muss nicht mehr fahren.
Junge. Nicht schlecht. Was hast du denn da Schönes?
Das ist ein Loch Lommen, 12 Jahre, die alte Ausführung.
Also die alte heißt die von vor ein, zwei Jahren, ne?
Genau, ja, alt im Sinne von nicht das Rebrand quasi, das neue.
Es ist ja jetzt, gibt es ja diese Untermarken nicht mehr, ne?
Ja, das finde ich sehr schade.
Inschmoen, Inschuren oder so, Chimichurri, Gibt es alles nicht mehr. Jetzt heißt es alles nur noch Loch Lomond.
Genau, ja. Es gab in Jmoan, das waren die Raurigen von der Insel. Die hatten eine Insel auf dem Loch Lomond, wo sie dann Torf von dort irgendwie eingesammelt haben. Was ich sehr spannend finde. Und in Jmoran, das waren, glaube ich, die auf der Lomond-Still gebrannt, wenn ich mich nicht entsinne.
Oder ein Teil davon.
Genau, irgend sowas. Und Loch Lomond quasi im Sinne von klassisch. Finde ich schade, dass sie das nicht mehr gemacht haben, weil ich fand das schön. Aber
also ich glaube, es gibt noch Peated und so weiter und so fort, aber es heißt jetzt alles nur noch Loch Lomond. Also ich glaube, die Whiskys gibt es irgendwie noch weiter. Die sind nur nicht mehr in diesem Dreiklang drin.
Ey, müsst ihr probieren, ey.
Machen wir.
Gott, ist der lecker.
Wirklich.
Alter.
Olli, Loch Lomond.
Liquid Bolly, die haben.
Die haben sich, das ist echt der größte 180 in der Whisky-Geschichte, diese Brennerei. Die haben sich so derart gemausert.
Ja, ist schon wirklich krass, was also, die mittlerweile können, ist schon gut, muss man sagen.
War früher so eine Grütze und jetzt finde ich die echt hervorragend.
Woran liegt das?
Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wie man das hinbekommt. Also klar, Cask-Management natürlich, wenn du schon mal irgendwie mit besseren Fässern arbeitest, aber das alleine kann es eigentlich nicht sein. Aber
dann haben die den Schrott früher immer mit 40% abgefüllt, kühlgefiltert, alles.
Gefärbt ist es ja immer noch, ne?
Gefärbt ist es immer noch.
Aber ich glaube, dass sie schon mal aufgehört haben mit der Kühlfilterung. Sie haben auf jeden Fall die meisten mit 46% abgefüllt. Mhm. Das Fassmanagement ist auf jeden Fall deutlich besser geworden. Und ich meine, das sind ja 12 Jahre alte Whiskys und die schlechten Varianten, die sind noch keine 12 Jahre alt. Das heißt, sie haben auf jeden Fall in der Zwischenzeit viel geändert, was mich zu dem Punkt bringt, dass Glen Scotia vor 2 Jahren, ich habe ja gerade auf dem YouTube-Kanal den Glen Scotia 10 probiert, Hashtag Eigenwerbung Malt Mariners YouTube-Kanal, und die haben ja vor 2 Jahren das Rebranding gemacht von der Marke, und da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob die gerade jetzt wieder kippen, weil das ist ja eine Brennerei oder eine Marke, die ich extrem schätze. Ich habe den 15 Jahre alten noch nicht, den neuen 15 Jahre alten noch nicht probiert. Ich habe den alten noch zu Hause und den liebe ich ja abgöttisch. Und ein sehr, sehr guter Freund, den ihr auch gut kennt, hat mir eben gezwitschert, dass der wohl nicht so geil sein soll, der neue. Von daher, also ich bin so ein bisschen, bei so Marken-Rebrandings bin ich mittlerweile echt so ein bisschen skeptisch geworden.
Ich wollte es gerade sagen, Rebranding heißt nicht immer was Gutes.
Nee, also ich habe eher das Gefühl, dass es mittlerweile fast schon eine Garantie ist für, wir machen mal ein neues Label drauf und verändern auch die Rezeptur. Also viele Marken machen das ja nicht, viele Marken machen ja einfach nur schöner und lassen die Rezeptur gleich. Aber ich habe das Gefühl, dass viele auch das nutzen, um die Rezeptur zu ändern. Ich habe just heute gerade eine Nachricht gehört, dass jetzt Bowmore schon wieder mal ihr Label ändert. Ich habe das Gefühl, die Brennerei ändert ihr Label auch wirklich alle 2 Jahre konsequent. Und da bin ich auch ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Also das ist ja eine Marke, die ich eh sehr mag, aber die niedrigprozentig abgefüllt, Farbstoff und so, das ist ja auch immer...
Bei Bowmore, ja.
Ja. Also ich mag halt Bowmore als Marke, als Brennerei sehr gerne, aber mit der Firmenpolitik bin ich jetzt nicht so super happy, aber...
Ich fand die Preispolitik von diesen neuen Serien halt ein bisschen krass, ne? Also ich habe es gelesen, 12-Jährige für 60 Pfund? Ja. Irgendwie sowas, ne? Ja. Also so eine
56 Pfund irgendwas.
So eine Sherry Oak Serie, ne? Und da langen die ganz schön kräftig zu.
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben definitiv den 15er krass angezogen auf irgendwie 80, 90 oder so. Und ja. der was haben sie, den 21 oder 18er?
Ich glaube, der 21er kostet 500 oder so. Dann,
ja, und genau, die nächste höhere Stufe war bei 200 Pfund. Ich meine, ja. 18 Jahre irgendwie 200 Pfund oder so. Also wenn das sozusagen wirklich wenn das das Ergebnis vom Rebrand wird, dann schmerzt es mir in der Seele. Aber ich sag mal so, das ist ja eine Entwicklung, die gefühlt in die Geschichte von vor 3 oder 4 Jahren passt. Ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade ja sich der Markt gerade etwas konsolidiert. Und
genau.
Ich glaube, die Schotten müssen auf jeden Fall langsam mal hören, also den Schuss hören und aufhören mit diesen Sachen, weil das wird ihnen auf die Füße fallen, wenn die langfristig die nächsten 4, 5 Jahre mit der Politik weiterfahren, weil die Leute kaufen ja jetzt schon nicht mehr oder weniger davon. Und wenn du dann mit einem 18 Jahre alten von 75, 80 Euro auf 200 gehst, das wird ehrlich gesagt bei uns kaum einer mehr kaufen, glaube ich.
Ich denke auch, das ist genau das, was du sagst, ne? Das ist der falscheste Moment.
Ja, genau. Also im Grunde ist es so eine Art wie so, okay, wir haben die Entscheidung vor 2, 3 Jahren getroffen, als der Markt noch in der Eskalation war, bei Corona, als irgendwie alles wegging und du konntest alles abfüllen zu jedem Preis und das hat irgendjemand gekauft. Aber die Zeiten sind halt irgendwie seit einem guten Jahr eigentlich vorbei und jetzt müssen sie langsam mal gucken, dass sie ihre Firmenpolitik auch wieder dementsprechend anpassen. Und ich glaube, solche Prozesse dauern halt wahrscheinlich aber auch. Aber ich habe echt erst schlucken müssen. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ich bin gespannt. Also Ich habe noch 2-3 Flaschen Bomber stehen zum Glück, von daher werde ich mir das entspannt angucken. Als Taster hat man ja den Luxus zu sagen, dann nehme ich halt eine andere Marke oder...
Naja, oder ja, also, keine original abgefüllten und dann, also ja. die unabhängig abgefüllten Bomos, die sind ja schon sehr hochpreisig. Das ist
genau,
ja,
Bomo ist so, UA ja, immer Bomo teuer.
Schwierig zu kriegen.
Ja. Also das hier von Douglas Lang gibt es ab und zu mal was, da bist ja. du aber für einen 10-Jährigen auch immer beim 100er.
Ja, genau. Aber mhm. die sind qualitativ natürlich auf einem ganz anderen Level.
Cask Nation oder so habe ich mir letztens angekauft, auch einen 10-jährigen Sherryfass, der war aber auch teuer.
Single Cask Nation, mhm. das Ding.
Also Bomber unabhängig abgefüllt, finde ich, ist schon sehr schwierig geworden, oder? Also ich bin auch...
Gibt ganz wenig und ist teuer.
Ich bin halt in dem Bereich nicht gut gebildet, weil ich ja mich seit fast 10 Jahren jetzt eigentlich immer nur auf Standardabfüllung konzentriere. Aber ich mag die Brennerei einfach sehr gerne, weil ich immer wieder mal irgendwie, wenn ich mal auf Eiler war, eigentlich immer irgendwie ein Headfill oder ein Distillery Exclusive mir geschossen habe und das Zeug ist halt immer Zucker.
Ja.
Ne, also wenn du sobald du von den Standards weggehst oder dieser Leimrig, den es mal gab, fast starke 15 Jahre,
ja.
unfassbar guter Whisky.
Ja.
Also Bourbon hat ein derartiges Potenzial, was in diesen 40% Geschichten einfach echt untergeht. Da hatte ich auch neulich ein Video zu gemacht zum 10 Jahre alten und der war halt auch echt dünn. Also den kann man trinken, aber da sind dann ja, jemand, der sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, der ist da recht schnell abgeschreckt von.
Ich hab gerade diesen Vault irgendwas Nummer 2 oder sowas offen. Das ist so 51%. So ein Nas-Whisky von Bourbon, ne? Bourbon fast gereift, aber halt in 50 plus Stärke.
Mhm, okay.
Und der gefällt mir auch gut. Also original abgefüllt, ne? So
okay.
Vault Edition oder so heißt der, glaube ich.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Den habe ich gerade offen, finde ich super. Aber so ein Bourbon muss man eigentlich mal offen haben. Irgendeinen muss er da haben.
Also ich mag die gerne, ich bin ein großer Fan. Ist halt nur eben, wenn es dann unter die 43 geht, dann wird es auch mir zu dünn. Also ich merke da so 43% ist bei Baumo meine Schmerzgrenze.
Ja.
Also den 15er Darkest, den 18er, gerade diesen Dark and Intense oder wie der hieß, mit 43%, also den fand ich so unfassbar lecker und süffig. Also den fand ich wirklich top. Den gab es halt eine ganze Zeit für 75 Euro.
Ja.
Und wissen wir jetzt ja auch, die meisten wissen das ja auch quasi, dass diese Zeiten vorbei sind, wo wir Single Malt Scotch 18 Jahre für unter 100 Euro bekommen haben. Das ist einfach derzeit nicht mehr möglich. Aber ich hoffe einfach, dass das sich in den nächsten Jahren so wieder so ein bisschen runterregelt, wenn halt dann die Leute auch mal merken, so, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Also ja, großes Thema. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber wenn ich mir jetzt so die Amerikaner und die ganzen anderen Länder angucke,
wir hatten's
Australien,
in
den, ja. die kommen alle hinterher, die Schotten müssen sich da echt langsam warm anziehen.
Ja, wir hatten das in den letzten beiden Folgen als Thema tatsächlich, dass ein großer Umbruch gerade stattfindet. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt kam letztes Wochenende gerade auch von Signatory dieser Speyside 17 Jahre Oloroso Cask raus. Speyside in Klammern M. Ja, Menoch More.
Ja.
Makalan.
Und das Ding wäre vor, keine Ahnung, einem Jahr innerhalb von einem Tag komplett ausverkauft gewesen. Jetzt ist es nach einer Woche, kriegst du da entspannt noch Flaschen für unter dem UVP-Preis.
Und vor allen Dingen, es gibt 2 Ausführungen.
Ja.
Ne, es gibt so eine Decanter-Flasche und so eine normalen Liquor-Bottle und beide sind noch verfügbar.
Ne, und ja, das sind auch ist die, krass.
Ist schon interessant.
Ja, für den Händler ist das natürlich ein Alarmsignal so. Aber ich meine, die haben gerade die Lager voll stehen alle. Von daher ist es, glaube ich, gerade eine schwierige Phase.
Der André von Whiskey Tales, der hat gesagt, dass 9, also seiner Zählung nach, 9 Shops dicht gemacht haben in den letzten 6 Monaten.
Ja.
Also Ladengeschäfte plus entweder nur Ladengeschäft oder Ladengeschäfte plus Onlinehandel. Aber sozusagen, die haben alle 9 hatten auch ein Ladengeschäft.
Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Also 9 Dinger, die erkennt sind haben die Leuchtreklame abgeschraubt. Und das ist schon, ja, für so ein, wenn du überlegst, es gibt in der Regel ja in den meisten Städten irgendwie 1-2 Lädchen in den größeren und in den kleineren dann ein. Ja.
Oder in Leipzig keinen?
Na, es gibt schon ein bisschen, aber nicht so ein originär, ne?
Ja.
Wir hatten das Thema hier in der Arthur-Hoffmann-Straße, gibt es den In- und Out und so, aber das ist halt alles.
Nee, ja. Der ist ja kein Ladengeschäft mehr. Da lässt ja keine Leute mehr rein.
Ja, ist ja auch mehr so ein Spirituosenladen eigentlich.
Genau, ne? Ja, insofern. Ja, Wir werden sehen, wir werden sehen. Was die Zeit bringt. Die Lager sind, glaube ich, bei vielen Leuten voll. Dass da jetzt ein bisschen Ruhe reinkommt, wäre einfach schön. Mal sehen. Schlimm wäre es nur, wenn dann tatsächlich das alles einfach so weitergeht und Richtung Asien abwandert, weil die Nachfrage da weiterhin hoch ist. Müssen wir mal schauen.
Ja, ich finde es halt sehr schade für so Einzelschicksale. Ne? Also gerade genau. Wenn irgendwie der Nerd von nebenan oder der Whisky-Opa, der irgendwie seit 20 Jahren seinen Whiskyladen hat, wenn die dann zumachen, das ist natürlich was mir auch wehtut, wo ich mir denke, es ist sehr schade für den lokalen Markt und für die Leute, die da einfach reinmarschieren können und sich einen Whisky angucken, weil ich ja einfach ein großer Fan von echten Läden bin. Aber ich meine, ich habe mir sehr früh in meiner Whisky Karriere ist zwar das falsche Wort, aber als ich mich entschieden habe, mit Whisky in irgendeiner Form zu arbeiten, was ja quasi Day One war, als ich in der Brennerei reinmarschiert bin, ich habe von Anfang an gesagt, ich werde keinen Whisky-Laden aufmachen und keinen Online-Shop gründen.
Ja.
Also ich habe für Online-Shops gearbeitet, das funktioniert, aber das ist ein hartes Brot. Da ist wenig Kohle dahinter, da ist wenig Marge dahinter und im Ladengeschäft habe ich mich ehrlich gesagt immer gefragt, wie die überhaupt leben können davon. Weil die müssen ja Miete bezahlen auch noch und dann muss man davon auch noch leben und die Preise sind halt also zu Recht ja oft deutlich höher als im Onlinehandel, weil irgendwie müsste ja die Kohle reinholen. Und dann beschweren sich halt Leute, wenn dann der keine Ahnung, Lagavulin 16 dann halt 80 Euro kostet statt 60 oder mittlerweile eher dann 90 statt 70 oder keine Ahnung. Ne? Aber also wenn dann halt sehr, sehr deutliche Preissteigerungen drin sind, aber am Ende des Tages denke ich mir auch so, ja, aber die müssen halt von irgendwas leben. Es ist ja auch unverhältnismäßig andere Invest, wenn du ein Ladengeschäft hast.
Aber da sehe ich ja, tatsächlich schwierig. Irgendwie die... Ich will es nicht Schuld nennen, aber Verantwortung bei den Importeuren und Produzenten. Also wenn du jetzt schaust, ne, dass die Dinger bei großen Online-Händlern für wirklich Spottpreise rausgehauen werden und eben der Fachhandel so im Stich gelassen wird. Ich meine, das Thema wurde schon tausendmal durchgekaut.
Ja, müssen wir auch nicht zu tief reingehen. Ne?
Das ist ja dann wirklich das Problem. Und ich glaube, da haben auch relativ viele zurückgeschreckt, das dann so zu tun. Und wenn dann jemand jetzt zuletzt irgendwie sowas gestartet hat, dann wirklich nur als Hobby im Nebenerwerb.
Ja.
Und selbst da weiß ich nicht, auf was für stabilen Füßen das steht. Weiß nicht, aus einer relativ großen Summe Geld eine kleine machen, dann machst du das.
Also ich sag mal so, du würdest dich wundern, wie viele Online-Shops in Deutschland aus dem Wohnzimmer betrieben werden. So, aber was das Laden, ich meine Ladengeschäft, muss ich auch sagen, ich hätte gerne eins, ich fände es schön, aber ich weiß halt, dass es einfach wirtschaftlich extrem schwierig ist und ich wüsste nicht, wie ich da die Miete reinholen kann. Also deswegen konzentriere ich mich halt auf Veranstaltungen, auf Tastings, mache halt Online-Tastings, womit ich jetzt ja auch wieder angefangen habe und versuche auch im Standort Bremen jetzt langsam wieder Fuß zu fassen und auch vor Ort mal wieder Veranstaltungen zu machen. Aber Handel ist halt einfach ein hartes Brot. Es ist ja auch unabhängig von Whisky. Der Einzelhandel steht ja sowieso unter Druck, auch nicht nur im Whisky-Bereich.
Ja.
Aber Whisky ist halt nochmal speziell schwierig, weil es einfach so ein teures Produkt ist und weil es so eine schlechte Marge hat. Und damit ist der Invest halt extrem groß und der Output, die Marge ist halt mies.
Ja, es hat ein Luxusprodukt und ist das Erste, worauf die Leute verzichten. So einfach ist das.
Weg von dem traurigen Thema hin zum Trinken.
Wie gesagt, ich habe hier immer noch.
Ja, so, du hast immer noch nuckelst immer noch an deinem Calvados.
Ich habe immer noch den Calvados, der kann auch tatsächlich ein bisschen Zeit haben.
Tim, du alter Nuckler, gib mir nochmal so einen Glencairn aus dem Karton. Dann würde ich mich jetzt auch mal dem Loch Lomond widmen. Französischen Loch Lomond.
Tue er das.
Lagavulin, Loch Lomond.
Und das war ein schöner Sound.
Boom.
Aber im Mikro klang es richtig gut gerade.
Ja, kam gut.
Richtig tief, ja.
Kam sehr tief.
Komm, sag's.
46%.
That's what she said. Bitte?
46%.
Ja. Die Abfüllung, wie gesagt, von der bin ich ein großer, großer Fan. Die hat sich massiv gut entwickelt. Kannst du mir auch mal einen hinterher. Ein Kloin. Solange der Tim hier noch an seinem Calvados nuckelt, muss ich ja.
Ach, ihr macht das schon. Ich kann mir auch noch ein zweites Glas herstellen.
Ja. Kannst ja auch ein drittes hinstellen, Tim. 2CL 3 Euro.
Messe.
Das ist aber ein Schnappmessepreis, oder? 3 Euro?
Ja, ist okay, ja.
Also gibt nicht viele Single Malts auf einer Messe für 3 Euro 2CL, oder? Ist schon... Ja. Das unterste der Gefühle.
Kann auch sein, dass der Preis schon ein bisschen länger dran ist. Ich habe die Flasche jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre offen. Also.
Achso, ich dachte, du bist jetzt hier damit so hier in Greiz gewesen. Hast du das so adressiert?
Tatsächlich dort. Mit der nicht. Das war die Flasche stand tatsächlich bei meiner Freundin rum. Das ist einer
deswegen
der
ist die auch so leer.
Zech-Whiskys quasi, die ich dann auch gerne mit on Tour nehme. Nee, ich hatte den in Schmoren. Ich hatte die Schwesterabfüllung dabei.
Das ist der fruchtige, ne?
Der rauchige. Nee,
rauchige. Mhm. In Schmurren war der fruchtige, ne?
Ja. Genau.
Slange.
Slange.
Haben wir hier nochmal die Gläser aneinander gestoßen?
Oh, hey, ja.
Und stirbt.
Wieso?
Sound.
Nee, alles okay. Gut, war gut. Ja, die Mikros sind da Knaller. Die nehmen halt tatsächlich manchmal ein bisschen viel auf. Aber sonst alles gut.
Die Nase riecht jetzt ganz komisch für mich. Eher so wie so...
Ich guck mal Spaß.
Wenn man so eine wir haben so eine Brotdose, wo so das Brot reinkommt, damit das sozusagen nicht austrocknet.
Ja.
Also so eine große Metallkiste, also eine kleine Metallkiste ist das quasi. Es riecht irgendwie wie Brot, finde ich gerade.
So ein halbes CL reicht mir.
Ein halbes CL.
Ich finde es sehr lustig, dass hier vorne die geilen Whisky stehen und direkt davor steht so eine räudige Plastikschüssel.
Ja, was war da drin? Was ist da drin? Wo kommt die her?
Also, pass auf.
Wem gehört die?
Einfach so ein schönes Setup.
Wem gehört die? Wo kommt die
pass
her?
Pass auf, das kann ich jetzt erklären. Und zwar war hier originär, das ist von meiner Mutter oder von meinen Eltern. Immer wenn meine Eltern uns irgendwas zu essen mitgeben, wenn wir die besucht haben, dann bekommen wir das immer in diesen Dosen. Und zwar ist da drin eigentlich Farmersalat.
Ja, ja.
Das ist sozusagen deutscher Coleslaw.
Da gehört auch rein.
Und mein Vater isst gerne Farmersalat. Deswegen haben wir 2000 von diesen Dosen. Und unser Aufnahmegerät, das hat so einen riesen Karton, den kriege ich in diese Tasche gar nicht richtig rein, ne, weil das so tausendfach größer ist als das Gerät selber. Aber das Gerät passt genau in diese Farmersalatdose. Und deswegen kommt unser Aufnahmegerät in diese, du sagtest Serviette, das ist die Schutzhülle.
Ja. Mhm. For the record, es ist eine Schutzhülle.
Und dann kommt das hier in diese formschöne Plastikdose mit blauem Deckel.
So. Und das stand vor unserem Whisky-Setup.
Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Danke, Olli.
Aber ich bin auch nicht so der Optiktyp. Tim sagt ja auch, ich kann, Tim sagt ja auch immer so, ich kann nicht fotografieren und sowas. Wenn ich Fotos mache und ihm die schicke, oh Scheiße, kannst du die nochmal machen bitte? Kannst du mal bitte da irgendwas da hinstellen und kannst du mal bitte näher rangehen und. Ja.
Ja, das Selfie, das wir vorhin gemacht haben, ist auch einiges nach ziemlich schief gegangen.
Ich bin ja froh, wenn ich keinen Finger vor der Linse habe, wenn ich mit dem Handy versuche, ein Foto zu machen, dann bin ich schon happy.
Ist ja auch ein Podcast hier.
Genau.
Deswegen, wir sind ja hier auch in dem richtigen Medium.
Genau deswegen haben wir eigentlich einen Podcast, damit wir uns um sowas nicht kümmern müssen.
Genau.
Weil
da verabreichen wir unseren Zuhörern Audiosedative hier über Spotify und andere Kanäle.
So ist es.
Statt eben Bildern, auf denen wir eh nicht gut aussehen. Zumindest nicht so ein Profi wie Tim. Wie Leon. Ja, weil der, das ist ja so, ne? Ich weiß das noch genau, als wir mal diese Folge zusammen aufgenommen haben hier mit, weiß gar nicht, ob das Charity-Ding war oder so, da hast du dann auch zu mir gesagt, guck nicht mal so grimmig oder sowas. Da habe ich gesagt, sorry, so sehe ich halt aus. Also ne?
Mein Gesicht.
Ja.
Ja, ich glaube, da ging es um das Thumbnail, also um die
so eine kleine, Stunde Dauerlächeln. Ja,
die Vorschau quasi.
Schwierig.
Ja. Kann sein.
Schwierig.
Ja. Das kann sein.
Aber du bist ja Profi.
Das kann ja inzwischen die KI alles. Lädst halt irgendein Foto rein, die macht halt so ein.
Ja.
So, ich habe jetzt auch, wie gesagt, mal hier so ein.
Ich finde, der riecht irgendwie eigenartig. Darf ich mal bei dir ein Glas riechen? Ich würde mal dir am Glas riechen.
Also würde ich blind sofort sagen Loch Lomond. Deine ist die typische Loch Lomond.
Der riecht ganz anders als meiner. Riech mal hier.
Dreckige Gläser.
Ja, stimmt. Der riecht.
Der riecht wie Brot. Wie Kalk, altes Brot.
Kalk irgendwie.
Ne? Altes Brot.
Ich habe hier öfter das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass meine Gläser nach Kalk riechen.
Das ist noch mehr Loch Lomond, als ich jemals gerochen habe. Das ist das typische.
Was man daheim riechen?
Der Bayer würde sagen chemische.
Chemisch.
Und deins riecht nach Duftkerze.
Meins riecht nach
Whisky. Mein Glas ist das Einzige, was nach richtig gutem Whisky riecht.
Ja, ich finde, das riecht wie Aceton hier oder wie sowas. Keine Ahnung.
Mm. ihr müsst trinken, dann ist, habt ihr quasi auch das, den Whisky am Glas. Das ist das Geheimnis.
Nee, den riecht auch nicht gut.
Nee? Find Banausen. Ich finde den sehr lecker.
Ich probiere gleich mal. Aber was nach Duftkerze, Alter? Meiner riecht am besten von allen drei.
Nein, gut schmeckt tut er. Schön würzig, fruchtig, süß. Mhm. Der hat alles, ne?
Ich find,
der bietet aus allen Orange.
Das ist halt für mich so ein Scotch-Vorzeige.
Säure. Also da kannst du in alle, ja. Wenn du so ein Aromenrad hast, kannst du eigentlich in alle Bereiche reingreifen, von Rauch mal abgesehen und sowas. Ne? Aber
er hat sogar einen minimalen Hintergrund.
Ja, vielleicht ein ganz bisschen, aber also eher so Würze, Holzwürze oder ja. Sowas, finde ich. Ne?
Ich finde den halt süffig ohne Ende und ich meine, die Pulle hat mal 30 Euro gekostet. Das ist halt aus meiner Sicht schon echt ein Schnapper für die Tiefe.
Ja, wenn du das jetzt vergleichst mit Glenfiddich 12, mit Glendive 12, mit, was gibt's da noch? Glenfiddich 12.
Hast du doch gerade gesagt.
Also ich finde,
mir fällt nicht mehr ein als 90. Zwei Whiskys.
McKellen 12.
Na, der ist eine andere Preisregion. Den würde ich damit zum Beispiel nicht vergleichen.
Ardmore. Gibt es da einen 12er?
Nee.
14?
Es gibt einen 12er, ja, aber das ist der Portfass-Reifung.
Port-Wunsch.
Ansonsten bist du bei dem 15 Euro Ardmore. Das ist der Legacy oder 18 Euro Ardmore.
Ja, Ardmore Legacy.
Ich habe heute im Lidl ein Bushmills Original gesehen für 14,99.
Aber das ist auch ein Blend, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Bushmills Original?
Ist das ein Blend? Ich weiß es gar nicht.
Das ist ja einer der vielen Gründe, warum ich Bushmills als Marke nicht leiden kann, weil die einfach eine Brennerei auf ihre Flaschen schreiben und dann verschiedene Whisky-Sorten darunter abfüllen.
Na gut, aber es kommt alles aus deren Brennerei. 14,99, fand ich nur ein krasser Preis.
Ja. Nee, ich meine es halt nur für den Endverbraucher. Also es ist halt super schwierig durchzusteigen, ob der Black Bush jetzt ein Single Malt oder ein Blended Whisky ist.
Ach stimmt, das ist Irish Whisky. Beides,
ja,
glaube ich. Original,
halt,
aber ich glaube,
das ist halt bei den Iren, die alten Rabauken, ne? Die machen da immer so ein bisschen.
Ich glaube, ab dem 10er gibt es diesen Single Malt, ne? Genau, das ist dann der
Bushmills
10.
Aber ich glaube, der Black Bush ist ein Blend.
Jetzt genau. Macht hier irgendeiner ein Feuer, richtet es.
Ja, aber das ist, finde ich, angenehmer als das, was wir vorhin in der Nase hatten.
Also, bleibt spannend hier, ja, mit den Unwägbarkeiten heute beim Whisky-Tasting. Erst Wespen, dann Kuh und jetzt Lagerfeuer. Aber who cares?
Ja, Blend. Ja. Wenn Irish Whisky draufsteht,
genau.
Ist es eigentlich immer ein Blend.
Ja. Triple Distilled, finest Blend.
Ja.
World's oldest distillery.
Die Schlawiner, die Iren.
Ist das der mit dem weißen Label?
Ja.
Ist der mit dem weißen Label. Den gibt es immer mal in der, ich sage fast, Verschenkskiste. In der Krabbelkiste beim Kaufland. Den kauft nämlich da tatsächlich irgendwie echt nie jemand und dann kriegst du den für 9,99 €.
Ja, ich bin, wie gesagt, mit Bushmills nie warm geworden. Ich hatte in meinem Leben, glaube ich, einen einzigen.
Kaufe ich da noch.
Der nicht. Lecker war. Das war irgendwie ein Three Wood oder sowas. Der war ziemlich lecker.
Ja, die alten,
Port, ja. Port irgendwas. Der war gut. Ansonsten bis irischer Whisky ist ja eh nicht mein.
Ich kaufe sie alle.
Fachgebiet.
Du bist Bushmills-Fan.
Es gab jetzt einen Malaga-Cask, den habe ich mir gekauft. Es gab jetzt einen 14 Jahre, glaube ich, Malaga. Es gibt jetzt ganz neu rausgekommen, ist ein 15-jähriger Bourbon-Cask, den habe ich mir geholt. Sherry Oak, die ganzen Single Malts, ne? Also ab der Single Malt-Liga habe ich die auch alle. Ich habe sogar zu Hause mir mal, das ist der teuerste Whisky, den ich mir bis jetzt gekauft habe, ist der 30-jährige.
Krass.
Den habe ich mir geschossen. Vorletztes Jahr, irgendwann gab es den mal mit irgendeinem Rabattcode auf dem reduzierten Preis für 300 und ein paar kaputte. Das ist eigentlich so eine, keine Ahnung, 600 € Flasche oder so. Da habe ich mir den mal gegönnt.
Schmeckt der?
Bushmills 30, der ist super lecker, den habe ich sogar schon probiert, deswegen habe ich mir den noch nur gekauft. Der schmeckt wie flüssige Gummibärchen in leckerer als Gummibärchen.
Das würden ja manche ganz als Fehlnote toll. Beschreiben.
Nee, das ist diese Bushmills-Note nur ganz konzentriert und der ist wirklich super. Der ist richtig gut.
Immerhin hat deine Irland-Affinität mich dazu gebracht, mir mal einen Redbreast 12 Jahre in Fassstärke zu kaufen und das war ein sehr guter Kauf.
Ja,
da
auf jeden Fall.
Da fehlt noch dringend mal ein Video zu. Den hatte ich jetzt auf der Messe dabei, aber da muss ich mal ein Video zu machen. Der ist neues.
Ja, Redbreast sowieso. Ne?
Ja.
Definitiv. Ich habe jetzt gehört, es gäbe irgendwie bei diesen ganzen Batches auch Unterschiede, wobei mir das ehrlicherweise noch nicht aufgefallen ist, dass da so riesen Differenzen drin sind. Aber
bei den 12er CS oder?
Genau, bei der 12er hat ja immer eine Batch-Angabe und da soll es wohl Unterschiede geben. Ist mir, wie gesagt, noch nicht aufgefallen.
Ja, was ich ja bei Rapless spannend fand, war, was war das, was wir hatten? Port.
Port, hm?
Tuffany Port.
Oh, das klingt auch gut. Und Tuffany?
Ja.
Der Gute.
Das war ziemlich, ziemlich gut und da gibt es ja so eine Serie. Da zählt der, wie heißt der aus dem Sherry? Lustau Edition dazu.
Lustau, genau.
Der Tony Port und dann kam jetzt noch einer raus. So, ich glaube, ein reines PX-Ding oder so. Das ist die Iberian Edition oder Selection oder sowas. Also von der Iberischen Halbinsel. Und da sind spannende Finishes dabei. Und auch der Port war ja eigentlich aus dem Sherry-Fass, glaube ich. Und dann hat er nochmal ein Port-Finish bekommen. Das war relativ viel Fass, aber war geil.
Ja, süffig. Mhm. Gefährlich süffig. Nee, und mit dem Lustau, die haben ja tatsächlich eine Kooperation mit Lustau und die beziehen ihre Sherry-Fässer nur von dieser
Bodega.
Lustau-Bodega. Ja, da hängen die halt mit zusammen und deswegen dürfen die sogar Lustau aufs Label bei dem Whisky draufschreiben. Ja, bei dem Originalabfüllung. Ja. Das ist schon cool.
Ja, ich kenne den, der ist lecker.
Also genau, es ist ein gutes Ding.
Guter Stoff. Kann man machen.
Ja, 15er, 21er, 21er habe ich offen. Ich hab die auch alle zu Hause irgendwie. Ich habe den auch Redbreast, finde ich richtig gut. Nur diese ganzen Beam Cask und Single Cask, das ist mir alles zu teuer. Da bin ich raus.
Ja, das ist ja auch alles.
Das ist so 500 Euro plus für irgendeine Flasche, das ist nicht so meine Welt. Das
ist ja Quatsch.
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 Ich war in Irland tatsächlich, in Belfast, war ich in so einem sehr berühmten Whiskyladen. Und da hatten die eine Eigenabfüllung, ein eigenes Fass von Redbreast. Kostete da auch irgendwie ein 18-Jähriger 400 Pfund oder was, ne, in Nordirland da. Ja, habe ich auch gedacht, da, schön wäre es gewesen. Die hatten auch ein Power Single Cask, also ein Bourbon-Fass-Reifung Single Cask, aber auf 46% runterverdünnt und kostete auch irgendwie 300 Pfund. Also das war irgendwie, naja, die Sachen sind dann halt teuer.
Braucht man das? Nee.
Nö.
Insofern.
Brauchen wir nicht.
Nicht so
aber schlimm, ich, oder? Wenn, es ist ja so, du bist dann halt irgendwo unterwegs und dann gibt es die Dinge nur dort, dann überlegt man da schon, oder denkt man schon drüber nach, ob man sich das nicht dann vielleicht doch gönnt.
Ja.
Aber wie gesagt, ein 18-jähriger Redbreast für 400 Pfund, das sind dann 450 Euro oder 500 Euro. Weißt du, gibst im Urlaub lieber für was anderes Geld aus irgendwie, ne?
Ja, sowas in der Liga ist auch eher selten. Also ich meine, das Einzige, ich glaube, die teuersten Geschichten, ich habe tatsächlich jetzt, ist ja auch passend zum Thema. Ich habe jetzt ja 10-Jähriges. Ich habe ja 2014 Mount Mariners in Schottland gegründet mit Michael Cooper, den ich besuche.
Ja.
Und ich habe jetzt quasi anlässlich dieses 10-jährigen Jubiläums zwei Old and Rare Tastings geplant. Eins im November, eins im Januar. Mhm. Und da ist zum ersten Mal so richtig, richtig teurer Scheiß mit drin. Ich glaube, ich habe das Tasting im Januar hat einen Kosten, also einen Flaschenpreis von 2.000 Euro ungefähr. Und da sind halt 30 Jahre alter Glenfarclas mit drin, 30 Jahre alter Benriach. Also nochmal, das sind eigentlich Flaschen, mit denen ich normalerweise nicht arbeite. Aber ich dachte mir halt mal so, irgendwann muss man sowas
machen. Raus.
Jetzt müssen wir mal einen. Naja, ich meine, ne, die kosten natürlich auch entsprechend die Tickets, aber das ist halt einfach, ich wollte sowas mal machen. Also ich wollte einfach solche Tastings machen, wo mal solche Bretter mit drin sind. Und unter anderem habe ich eben in dem ersten, das erste wird so eine Art Eiler und Friends heißt es, glaube ich. Oder ja, genau. Und da sind verschiedene Geschichten drin und unter anderem auch ein Beaumont Mariner. Und das ist quasi der Whisky, nachdem ich ursprünglich auch Mariner so ein bisschen benannt habe, weil ich damals eben nach einem Wortspiel gesucht habe mit Whisky, Malt, irgendwas und da wollte halt eine Alliteration nutzen, wie Ralphie das am Anfang von seinen Videos immer sagt. Und ich fand halt das mit Norddeutsch und Whisky war halt Mariner irgendwie ein witziges Wortspiel so. Und da kam dann diese Geschichte mit Malt Mariners zustande, über den Baum Mariner tatsächlich irgendwie. Und ich habe davon immer noch eine alte Abfüllung stehen und die reiße ich dann da auf. Da freue ich mich sehr drauf. Und das wird, glaube ich, ganz witzig. Also ich bin sehr gespannt auf diese Tastings. Und alter Aaron ist auch mit drin, da freue ich mich auch wie Bolle. 23 Jahre alter Aaron.
Sehr geil.
Also ja, und ein Fegil von Lagavulin, also schauen wir mal.
Und da macht man endlich solche Dinge mal auf.
Ja, genau, also das sind ja einfach auch wirklich Whiskys, die ich jetzt selber für mich privat nicht trinken würde, sondern die sind einfach zum Sharen und Share the Whisky, Share the Experience für Tastings, für die Freunde, die Leute, die auf sowas Bock haben.
Eben, das ist ja auch cool.
Und für Jubiläen, das ist ja auch gut.
Genau, ja.
Ich wollte gerade sagen, der Anlass ist ja Dementsprechend, das ist ja super.
Ja.
Sehr, sehr cool. Und wann sind die nochmal im
Dezember? Also der, ich müsste jetzt auch nachgucken, aber ich glaube 19. November meine November. Ich, ist eins, da ist das Eiler-Tasting und am, ich glaube 10. Januar meine ich, ist das, also irgendwann Mitte Januar ist das Sherry-Tasting.
Alkoholfreier Januar.
Und ich habe noch zwei, also ich habe auch zwei, die nicht ganz so hochpreisig sind. Einmal noch ein Blind Tasting Around the World. Mhm. Das mache ich im September, Ende September, glaube ich.
Was ist da so dabei?
Und ein Fass-Typen-Scotch. Also es findet ihr natürlich alles auf malt-mariners.de unter offene Events.
Ja.
Hab jetzt cool. Eine .de-Adresse, keine .com-Adresse mehr, weil wir jetzt einen Relaunch der Seite gemacht haben. Mhm. Von daher haben wir jetzt
quasi. Habe ich gesehen. Sehr cool. Und warum .de und nicht mehr .com?
Ich habe das ich habe die Seite auch machen lassen und der meinte, wenn ich ein deutsches Unternehmen führe, dann macht es auch Sinn, eine .de-Adresse zu nutzen. Das soll wohl irgendeiner Form hilfreich sein. Ob das so ist, bleibt abzuwarten.
Ja, vielleicht wirst du jetzt bei Google mehr gefunden. Wäre schön.
Wir werden sehen.
Obwohl, damit kennst du dich ja aus.
Wollte ich gerade sagen. Da ist der Leon noch eher der Experte hier.
Content Creation, ja. Google Analytics, mittelmäßig, ja. Also, ja. Genau. Nee, das ist schön geworden, die neue Seite. Gefällt mir gut. Und mir war am wichtigsten vor allem eben diese Buchungssoftware, damit Leute einfach Termine bei mir buchen können. Mhm. Und die Tastings natürlich einfach auch direkt gebucht werden können.
Ja.
Und das ist alles ein bisschen smoother und entspannter, sowohl für mich als auch für die Teilnehmer ist. Und ich arbeite gerade fleißig daran, das noch weiter besser zu machen und zu entwickeln. Und ja, mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Aber natürlich erstmal fleißig weiter Tastings veranstalten und alles Mögliche an, was es sonst noch für Ideen gibt, was man noch so machen kann. Ne? Also Online-Seminare werde ich wieder anfahren. Mal gucken, was da noch so, was da noch so kommt.
Also rollt die Maschinerie an.
Ja, genau. Ich habe, das war, glaube ich, im letzten Mal, wo ich da war, das war kurz bevor ich das Coaching-Gewerbe gegründet habe, glaube ich auch. Ich weiß auch nicht, ob ich das damals schon erzählt hatte. Wahrscheinlich nicht, weil ich es da noch nicht entschieden hatte, glaube ich. Mhm. Aber ich bin ja seit Anfang des Jahres quasi auch noch als systemischer Berater selbstständig. Habe aber dann relativ zügig beschlossen, dass Whisky einfach ein zu großer Teil meines Lebens ist und zu viel Freude macht und dass ich nicht aufhören kann und will damit. Und habe deswegen
kann man quasi das nicht verbinden?
zweigleisig quasi aufgezogen. Naja, tatsächlich arbeite ich an einem Konzept, wie ich Whisky und Teambuilding kombinieren kann.
The Whisky Coach.
Sozusagen.
Eigentlich geil.
Ja, also es ist eine der Überlegungen, an denen ich gerade arbeite.
Ja, das klingt spannend.
Ja.
Whisky und Teambuilding, das muss ich auch mal machen.
Mal gucken, ob wir das rausschneiden müssen.
Machst du so Vertrauensbeweis unter Menschen so in so ein Fass und dann so in so ein Fass packen und dann so irgendwo so runterwerfen oder so.
Wie Tim mir vorhin das Glas zugeworfen hat, ich werfe ihm eine Flasche Glendrona 18 zu und gucke, ob er sie fängt, und das ist dann der Vertrauensbeweis.
Ja.
Wie steht ihr denn? Also ich würde
wir können mal gucken, ob du das fängst. Ja, guck mal, er fängt, aber es ist zum Glück nur Plastik.
Ich würde sehr gerne mit euch diesen McAlonis noch probieren, bevor wir in die jeder trinkt, was er möchte, wenn überhaupt noch Runde gehen.
Ja.
Weil das ist was mich interessiert und wo ich eure Meinung gern zu hätte, weil ich hatte ja.
Habe ich noch nie von gehört,
vor zwei Jahren.
Also in Meinung bin ich gut.
Ich hatte Kontakt mit dem guten Mann, Graham McAlonis heißt er. Das ist ein schottischstämmiger Kanadier, der in Victoria in der Nähe von der Küste eine Single Malt Destillerie, eine Whisky-Brennerei aufgemacht hat. Und der macht im Grunde sozusagen eigentlich jede Whisky-Sorte der Welt in seiner Brennerei. Also vor allem, er macht Single Malt, er macht rauchigen Single Malt und er macht Pot-Still Whisky. Und das ist relativ ungewöhnlich, dass man Pot-Still Whisky außerhalb von Irland findet. Mhm. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, ein deutsches und ein englisches. Ich habe noch so einen englischen Subkanal, der gerade sehr eingeschlafen ist, weil ich jetzt einfach zu viel zu tun habe. Aber ich fand die interessant. Und ich war im Gespräch mit dem bezüglich Brand Ambassador Job potenziell, ist da nicht zusammengegangen, aber ich fand das Gespräch sehr angenehm und ich finde die Brennerei auch sehr interessant, und ich liebe ja World Whisky, also Single Malt, andere Länder, bin ich ja immer sofort heiß und muss es probieren, und ja, jetzt gucken wir uns mal das Ding hier an. Die Core Range ist es nicht, sondern es ist eben hier jetzt eine Einzelfasserfüllung, ja, Fassnummer 458, 46%, PPM-Scale 54, also heavily peated. Portuguese Red Wine Richard Barrique.
Klingt sehr gut. Haben wir ein bisschen Wasser, Tim? Ah, ja. Okay, super.
da hatten zwei Podcaster den gleichen Gedanken.
Genau, das ist eine gute Idee, kann ich ja auch.
Wasser ist ja generell mal nicht so schlecht.
Ich müsste auch eins stehen, aber.
Nee, hier steht kein Wasser, du.
Ich habe vorhin schon geguckt, ich dachte, hier stand wohl eine Flasche, aber die ist irgendwie abhanden gekommen.
Einfach schon leer getrunken.
Sauerei.
Ja, du, beim Wasser, das geht ja schnell, ne?
Ja.
Wenn man nicht so wie ich die ganze Zeit Bier trinkt, sondern Wasser, dann ist Wasser schnell leer.
Möchtest du noch eine Hopfenkaltschale?
Eine Hopfenkaltschale würde ich nicht abgeneigt sein. Ja. Was hast du denn noch im Angebot?
Alles.
Alles? Dann hätte ich gern einen Pilz oder ein Helles.
Oh shit.
Oh shit. Das ist genau das, was er nicht. Was hast du denn noch im Angebot?
Jetzt nur noch die Lidl-Dosen.
Ja, dann nehme ich eine Lidl-Dose bitte. In Rot bitte, wenn du hast. Rote Lidl-Dose bitte.
Ja. Möchte noch jemand was?
Nee, danke. Ich trinke gleich nee, danke. Bei Whisky und Wasser.
Nein, das ist Red Ale, glaube ich. Heißt das? Das ist ganz geil.
German Red,
genau. Das ist ein gutes Ding.
Okay.
Gar nicht schlecht.
Ich hätte schwören können, dass ich dir eine Wasserflasche in die Füße gestellt habe.
Ich wüsste nicht, wo sie sein sollte.
Ach so. Okay. Ach, jetzt, du könntest den Old Fashioned jetzt aus dem Eisfach holen.
Meinst du?
Oder?
Der ist
doch
noch gar nicht
kalt. Oder wollen wir noch... Ach, mach erstmal den Rauch.
Sein Eisfach hat ja nur so minus zwei oder so.
Dein
Eisfach hat nur minus zwei, okay. Weißt du? Das dauert ja ein paar Stunden bis da.
Junge, das ist ein 4-Sterne-Eisfach. Das hat minus 18. Du Wurst.
Four Star General. Muss ich nur hier mal gucken, dass ich diesen Betonbrotbüchsengeruch hier aus dem Glas rauskriege.
Stimmt, ich habe hier auch noch. Ui. Oha.
Ah, Wasser kommt gut. Können wir auch mal eine Folge machen. Das beste Wasser.
Über Wasser?
Thüringer Waldquell.
Und dann müssen wir aber auch diese 13 Jahre Rapper-Wasser, so dieses Fidschi-Wasser nehmen, was so... Wo so 13-jährige kleine Rapper-Jungs mit angeben, dass sie Fidschi-Wasser trinken.
Das war die teuerste Flasche Wasser, die ich mal aus Versehen erworben habe. Und zwar war ich in San Francisco im W-Hotel. Also ich gehe so eine Hotelkette, the W, einfach nur das W. Und ich habe aus dem Kühlschrank eine Flasche Wasser genommen. Also die Flasche Wasser, die komisch aussieht, aus wie so eine Shampoo-Flasche.
Oh, gefährlicher.
Und es war Fosswasser. Ja, das ist also aus dem Polarkreis geschmolzenes Gletscherwasser oder sowas.
Oh,
und da hat eine 0,33er Flasche, ich glaube, $26 gekostet oder so.
Hast du gleich eine Kiste nachbestellt?
Ja, nee, das hatten wir dann nur auf der Rechnung gesehen. Musste ich zum Glück nicht bezahlen, aber war dann doch ein bisschen überraschend, als wir das gesehen haben. So, hey, wir hatten hier, und ich so, ja, ich habe eine Flasche Wasser einfach getrunken, haben mir keine Gedanken gemacht.
Aber so Hotel, Bars und vor allen Dingen Hotel-Kühlschränke auf Zimmern sind ja auch der Gipfel der Frechheit, was die Preise betrifft. Das ist ja auch immer wirklich schmerzbehaftet. Wenn man da angeschossen auf sein Zimmer geht und meint, man muss dann das noch plündern, da hättest du auch eigentlich in der Cocktailbar bleiben können, was von der Kohle,
das wäre günstiger gewesen.
Ja. Das ist nicht gut. Da kannst du auch mal so für 6 Euro dir so 30 Gramm Nüsse aus so einer Folie rausziehen. Das ist schon krass. Ja, da muss man, aber es passiert einem ja nur einmal so richtig. Jeder fällt da einmal rein und dann ist auch gut.
Ich habe da wenig Erfahrungswert. Ich bin sehr selten in Hotels. Und wenn, dann lasse ich die Finger in der Regel von der Minibar. Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
Ja, ich bin ja relativ viel in Hotels und ich greife die Minibar auch nicht an, aber ich habe das früher mal gemacht. Also mir ist das alles schon mal passiert, vor vielen, vielen Jahren. Und wenn ich sehe, die Preise sind fair und es ist ein heißer Tag und du kommst so aufs Hotelzimmer, schmeißt du dein Anzugleibchen über einen Stuhl und machst dich irgendwie frisch, um dann irgendwie abends noch wegzugehen oder sowas und ziehst dich nochmal um und dann steht da so ein kaltes Heineken oder sowas in so einem Kühlschrank.
Ah,
ne? Das ist so, du machst die Tür auf und denkst so, ja, ach, shit.
Wahrscheinlich auch mitkriegen.
Shit, so eine 0,33er Flasche, okay. 6 Euro, ach, scheiß drauf, weißt du.
Aber ich muss auch echt sagen, das war ja wirklich, ich habe ja früher noch viel mehr Tastings unterwegs gemacht, gerade vor Corona, wo ich dann wirklich teilweise erst um 2:30, 3 zu Hause war und noch aufgepeitscht vom Adrenalin, ne, Tasting vor Leuten geredet, dann noch irgendwie 1, 2, 3 Stunden nach Hause gefahren mit dem Auto. Und ich muss dir wirklich sagen, ich habe das am Anfang immer noch probiert, dann auch noch einen Whisky zu trinken, weil wenn du den ganzen Abend über Whisky geredet hast, willst du dann noch selber einen Dram genießen. Und wenn du fährst, kannst du natürlich nicht mittrinken.
Ja.
Und ich muss wirklich sagen, ich bin ja genau seit dieser Zeit ein Riesenfan von dem Hemelinger Pilz. also dieses ganz standard normale Himmelinger bei uns aus der Gegend.
Mhm, und das nie
ist
gehört.
Einfach, ja, ist halt so ein süffiges.
Bringst du das nächste Mal mit?
Es ist einfach ein unfassbar, also ein ganz normales Pilz, aber es ist einfach süffig, simpel. Es ist so Working Class Bier und ich lieb's. Ich lieb's einfach.
Himmelinger.
Ja, ich komme aus Franken, wo halt jede Brauerei, also jede
sehr Kranke gutes Zeug
hat macht. Ihre eigene Brauerei.
Und sehr gutes Zeug.
Und ja, aber ich muss halt sagen, ich stehe mittlerweile so sehr auf dieses stumpfe norddeutsche Pilz, weil es einfach, das ist perfekt nach so einem Abend. Ich setze mich hin, Whisky hat nie funktioniert. Das war immer scharf, das war immer aggressiv, das hat nie performt. Ja. Aber so ein Feierabendbierchen, seitdem bin ich einfach der Fan vom Feierabendbierchen geworden. Ich trinke sehr selten Bier mittlerweile, muss ich sagen. Aber wenn, dann wirklich vor allem zu diesem Zeitpunkt, wenn ich irgendwie so fertig von so einem Tasting komme.
Ich habe dann auch keinen Bock auf Whisky.
Nee, ne?
Also, irgendwie, also wenn ich vom Tasting komme, keine Lust auf Whisky, das ist wirklich so. Also was ich mir dann... ich freue mich dann manchmal einfach so auf einen
Wodka-Shot.
Nee, auf ein Glas Wein und fertig.
Ja, ja, Rotwein so geht auch, ne? Aber ja. für mich ist es Bier. Ich bin da einfach, ne? Also ich bin da so in die Richtung erzogen. Wein ist für mich eher was fürs Essen, aber es riecht befremdlich, das Zeug.
Der Wein?
Nein. Nein, hier der Macalonis. Also
ich finde, das ist.
Ja, Tim, sag mal was.
Ich schnüffle die ganze Zeit schon und der wandelt sich gerade alle paar Sekunden. Der war am Anfang so, oh, was ist denn das? Und dann auf einmal wurde der immer schöner und braucht, glaube ich, einfach ein bisschen Zeit, weil er, ja, der hat ein paar Aromen, die nicht ganz zusammengehen. Die sind alle für sich geil, aber irgendwie kommt es nicht richtig zusammen. Und ich glaube, der braucht einfach ein bisschen Oxidation.
Soll ich euch mein Fazit über das, was ich bisher probiert habe, vorher sagen oder nachdem ihr probiert habt?
Natürlich danach.
Dann sage ich nämlich erstmal noch nichts.
Das ist im Podcast immer eine gute Idee. Einfach nichts sagen.
Aber wir können ja zumindest sagen, was wir riechen. Und für mich riecht das sehr nach Kuhstall. Also für mich riecht der, und nicht im angenehmen Sinne, also nicht im Le Dick, wie auch immer man die Brennerei, also die Marke konkret ausspricht.
Peter Tobermory heißt das.
Genau. aber er riecht für mich erstmal sehr nach müffligen Kuhstall. Ich bin sehr gespannt, ob der am Gaumen, der Rauch sich dann zeigt und angenehm wird, weil... In der Nase.
Ja, es ist
erstmal nicht so meins.
Ja, aber irgendwo dahinter ist auch was lecker Fruchtiges.
Ich finde die Muff-Note gar nicht so unangenehm, ehrlicherweise. Ich habe die gar nicht so kuschelig, ich habe die mehr so auf der Muff-Ebene.
Mhm, finde ich auch.
Und,
ja, so Schimmel.
Naja, aber ein Lecker.
Ich sag ja nur, was ich rieche. Und ich muss da.
Schimmel.
Ich muss zur Verteidigung sagen, ich hatte mal einen Bowmore. Eine meiner absoluten Lieblingsbaumor, auch unabhängig abgefüllt, 14 Jahre. Michael, mein schottischer Freund Michael Cooper, hat sich den damals gekauft. Und der hatte auch diese leichte Schimmelnote, aber es war da halt geil, weil es ein Baumor war. Ich bin gespannt, wie gesagt, ob wieder am Gaumen performt, weil es könnte sein, dass am Gaumen sehr geil riecht. In der Nase ist es für mich erstmal so, mal gucken.
Und ich habe so zwei Fruchtaromen, die nicht reine Früchte sind, aber das eine ist so ein bisschen so Pfirsich-Eistee.
Oh ja. Hatte ich gerade. Ja. Und, sofort.
Ja. Okay. Und das andere ist so ein billig Orangensaft, hier so Capri-Sonne oder so. Mit wenig Fruchtgehalt. Weißt du?
Ja,
so,
stimmt. Ja, ja.
So künstlich, ein bisschen künstlich.
Nicht Pfirsich-Eistee, es ist dieser Granulat-Eistee.
Oh, Streusel-Eistee.
Ja, spot on. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich sage jetzt erstmal nichts weiter dazu, bevor wir ihn probiert haben, weil ich habe ja, wie gesagt,
aber schon... Aber ja, und diese Muffnote, das haut halt alles so ein bisschen nicht, also kommt nicht ganz zusammen.
Cheers.
Und ganz kurz nochmal, bevor ihr probiert, habt ihr Rauch in der Nase?
Wie gesagt, wenn ich diese Schimmelnote in die Richtung deute, wie ich sie beim Baumor gedeutet habe, dann ja. Aber ich habe auf jeden Fall nicht diesen klassischen Eilerrauch in der Nase.
Null. Also vielleicht ganz unterschwellig eher so...
Ich habe aber auch nicht Highland Pete. Also ich habe auch nicht
ein bisschen geröstetes Toast oder sowas.
Ja, ne?
Also ich habe halt diese kalte Kellernote, das meine ich auch, wenn ich von nicht Schimmel sage.
Aber auf so einer Betontreppe, ne?
Die genau.
Nasser Beton so ein bisschen auch, ne?
Das kriegst du manchmal witzig, halt bei Torf auch. Ich hatte diesen Ilach oder wie auch immer der heißt. Das ist ja auch so ein No-Name-Single-Malt von Eiler und den mag ich ja ehrlich gesagt gar nicht. Und der hat auch diese kalte Aschenote.
Warum magst du kein Lagavulin?
Tatsächlich ist das meine least favorite Brennerei auf Eiler.
Du magst kein Lagavulin?
Nicht so gerne, ne.
Also der Erik ist ein Lagavulin, steht da sogar auf dem Label drauf.
Das bezweifle ich sehr.
Ja, da ist ein Foto von der Brennerei drauf.
Echt?
Da ist der Scheiß von Schornstein von Lagavulin zu sehen, natürlich.
Den muss ich mir nochmal angucken, ey.
Ja, auf dem Label.
Ach, so, aber jetzt probieren wir.
Jetzt kommen wir jetzt bald mal rein, Leute.
Ja, cheers.
Zum Wohl.
So. Ja. könnte spannend werden. Ihr trinkt mal schön.
Mhm.
Aber habe ich so beobachtet? Ich weiß es nicht.
Boah, das ist ja ein Feuerwerk von Mixed Feelings.
Unheimlich cremig.
Ja, mega.
Also geht, also hast du das Gefühl, du hast irgendwie so eine Weinschaumcreme im Mund?
Der geht echt Richtung Illach oder Illich. Krass.
Das ist ein Eilacher auch sogar auf der Zunge.
Ja, ne?
Ja.
Finde ich auch.
Krass.
Komisch, dass in der Nase davon gar nichts ankommt?
Nee. Also ich würde schwören,
dass jetzt nach dem Probieren.
Die haben sich bestimmt ihr Torf von wieder gekauft. Die meisten Brennereien kaufen sich ja ihr Torf, ihr Peated Malt von Brennereien.
Ist das wirklich Peated Malt oder ist das ein Peated Fass? Also
das wissen wir nicht. Single Cask
Selection Fass oder sowas. Weißt du, gibt's ja auch.
Aber bei einem Fass PPM Scale, da würde ich schon behaupten.
Ah, okay, dass das, ja, okay, stimmt, das recht. Es steht PPM angegeben 54. Dann das ist Eila, ne?
Ja, dann ist es Eila. Dann ist das Eila Malt wahrscheinlich. Das ist kein eigener Torf, sondern das ist wieder klassisch von Crisp oder von Port Ellen eingekauftes Malz. Das machen die meisten World Whisky Brennereien so, wenn sie rauchigen Whisky machen wollen, weil die wenigsten können ihr Malz selber räuchern. Das können nur wenige.
Ja, aber dann noch drauf zu schreiben, Canadian ist halt frech.
Warum? Ja, wenn das Malz aus Schottland kommt, das machen so viele Brennereien.
Du, und die Schotten, die kauften also ihr Getreide in der Ukraine. Was genau, soll das?
Ja, aber die melzen selber. Also.
Ja.
Ja, die melzen in irgendwelchen Großmelzereien irgendwo. Da melzt doch keinen. Also wie viel Distillen melzen denn noch selber?
Das finde ich jetzt auch unproblematisch, wenn sie getorftes Malz aus Schottland kaufen. Das machen alle. Das machen die Deutschen.
Waterford so. Macht das auch, oder?
Ja.
Oder? Waterford?
Nee, tatsächlich
nicht. Waterford.
Waterford hat tatsächlich eigenes Torf.
Achso, okay. Dann behaupte ich das Gegenteil. Die haben eigenes Torf.
Grenier hat, der ist da sehr. Da vorne steht noch einer, falls du nochmal probieren
willst. Deswegen fällt mir das ja nur ein gerade.
Es war ja der große Hype für uns damals, für mich und Paddy, weil den Waterford Ballybannon, das war der erste rauchige irische Whisky mit irischem Torf.
Das war eine eurer letzten gemeinsamen Folgen auch, glaube ich. Ne? Also, war das so am Ende?
Ja,
so,
ja es war gemeinsam eine der späteren Folgen, aber es war nicht die letzte, glaube ich.
Nicht die letzte,
ja,
aber
ja,
so,
nee,
so, wo ihr noch zusammen was aufgenommen habt. Und es gab ja zwei, ne?
Mhm.
Wenn ich es richtig erinnere.
Fennis Court, und es gab mittlerweile noch einen dritten, glaube ich.
Aber die sind erst, es sind zwei auf einen Schlag quasi
genau,
rausgekommen.
Genau, den Fennis Court habe ich nicht probiert. Den habe ich dann später ein bisschen probiert. Alter, hatte ich den jemals probiert? Ich weiß nur damals, dass der Whisky Waiter, Manu, liebe Grüße, der hatte beide im Glas und meinte, den Fennis Court fand er furchtbar, glaube ich. Und den Ballybannon fand er okay. Und ich habe nur den Ballybannon probiert und ich war hin und weg. Ich habe einen ganzen Karton davon gekauft und ich trinke den immer noch extrem gerne.
Okay.
Ich habe den auf der Messe hier, Andrea Slanjevas, liebe Grüße, falls ihr zuhört. Und ein meiner Patreons, Frank, mit dem standen wir dann noch abends, nachdem die Messe zu Ende war, am Stand und haben, glaube ich, ganz gut einen weggelötet von dem Waterford. Das ist ein süffiges Zeug ohne Ende.
Waterford.
Also, Waterford.
Ich muss sagen, mir gefällt der gut. Dein Canadian Peat ist jetzt auch nichts. In dem Sinne ganz Verrücktes vom Geschmack her. Ich finde, die Barrique-Rotweinfässer halten sich ein bisschen zurück.
Ja.
Da kriege ich gar nicht so viel von mit.
Ja.
Kann am Rauch liegen, kann auch daran liegen, dass der schon mal die benutzt hat. Ne? Dass das halt irgendwie Sektfälle ist oder sowas. Aber ja, ist ein super angenehmer, rauchiger Whisky. Ich finde den gut auf der Zunge. Mir gefällt der. Und ich hätte das niemals im Leben nach Kanada gepackt.
Ich hätte den blind tatsächlich als einen unabhängig abgefüllten Bowmore gezogen, glaube ich.
Bowmore?
Der hat für mich ein bisschen diesen sauren Bowmore-Rauch. Bowmore ist auch sehr. Ne, Bowmore hat auch so
jetzt
dieses.
Jetzt zieht gerade wieder die Kuhstallnote durch.
Ja, ja. Also diese leicht saure Note, die hat Bowmore auch. Oder halt eben Richtung Lagavulin, weil ich diese Illach-Note da vorhin hatte, die ich ja nicht mag, diese Aschenbecher-Note. Ja, Tim, gib du erstmal nochmal dein Fazit ab und dann erzähle ich nochmal, was ich ursprünglich. So von den beiden anderen Tastings.
Jetzt nach dem Probieren auf jeden Fall der Rauch auch in der Nase. Fällt mir gerade auf.
Mhm.
Und
hab ich nicht.
Hast du nicht?
Doch, ein bisschen, ja.
Doch. Jetzt bekommt man den mit. Wirklich? Aber ansonsten, ja, hätte ich auf keinen Fall nach Kanada gepackt. Aber finde ich jetzt auch nicht spektakulär. Ist in Ordnung. Kann man trinken. Besonders.
Ja.
Ich glaube, wenn du Kanadier bist,
bist du voll stolz
und
drauf.
Canadian Club und was es da alles gibt, so hast, ne, dann denkst du dir, hey, endlich mal was anderes, ne?
Ja.
Also für Kanada finde ich das eine coole Nummer.
Das ist auch für mich so ein bisschen genau das Fazit passt eigentlich ganz gut, was du sagst, weil ich kannte kanadischen Whisky bisher tatsächlich wirklich nur als Trainwreck. Also Crown Royal, Canadian Club. Es gibt noch diesen Glen Breton, den ich immer noch nicht probiert habe, leider. Den würde ich gerne mal probieren.
Habe ich auch noch nicht probiert. Soll aber schrecklich sein, höre ich immer. Deswegen traue ich mir nie so eine Flasche
mal mitzunehmen. Ich habe bisher auch noch nichts Positives, also ich habe nichts Negatives gehört, aber ich habe auch noch nichts Positives gehört. Und bei einer Brennerei, die schon so lange gibt, ist das normalerweise erstmal kein gutes Zeichen. Und deswegen war es für mich so, erstmal dachte ich mir, als ich ihn zum ersten Mal probiert habe, oh krass, der ist ja richtig gut, in Klammern, für einen Kanadier. Was mir mittlerweile aufgefallen ist, ich habe den Eindruck, mir fehlt bei der Brennerei tatsächlich der eigene Charakter. Also der Brennerei-Charakter, genau. Mhm. Die Brennerei hat eigentlich keinen Hausstyle. Also der Brennerei-Charakter ist nicht wirklich vorhanden. Ich mochte im Video, glaube ich, den Pot Still Whisky von dem sehr gerne. Der war unfassbar süffig und cremig und weich und lecker und süß. Aber sehr, sehr fassgetrieben, sehr, ne, so cask-driven, also sehr stark die Sherry und die Weinfässer. Und den Single Malt fand ich ein bisschen dünn. Und jetzt, wo ich jetzt so ein bisschen das Profil, wo ich habe ja quasi ein Video auf Deutsch und eins auf Englisch gedreht, wo ich hatte, glaube ich, ein Sample-Set von 5 verschiedenen. Also Pot Still, Single Malt, dann hatte ich noch so eine Weinfass, bla, bliblub. Mhm. Und mittlerweile ist mein Fazit tatsächlich auch für einen World Whisky sehr gut gemacht. Alles wahrscheinlich sehr junges Zeug, deswegen muss man ja auch mal sagen, wenn das Zeug jetzt irgendwie zwischen 4 und 6 Jahren alt ist, dann ist das schon guter Stoff. Wir wissen es halt nicht, ne? Aber die Flaschen kosten alle so um die 70 Euro. Das finde ich schon ein bisschen steep. Also würde ich dann schon eher, also rein vom Bauch würde ich die eher auf 50 setzen.
Kein Schnapp, ne?
Ne? Genau. Ja. Es ist halt, es macht halt was her. Ich bin ja dann auch immer als Taster, bin ich ja sofort auch immer in dem Nerd-Profil von, ist schon was Geiles für ein Around-the-World-Tasting, muss ich sagen, weil kanadischer Whisky, wie gesagt, kanadischer Single Malt vor allem, ist halt nicht so das ganz gängige Thema. Mhm. Ich finde es cool, dass es irgendwie so eine Art Scotch-Style oder Gaelic-Style, muss man ja fast schon sagen, Brennerei in Kanada gibt und dass es auch mehr wird als Thema. Ich finde es ja fast schon schade, dass es eigentlich, kanadischer Whisky ist ja also eigentlich eine der am ältesten traditionellen Whisky-Sparten der Welt. Das ist ja das Land, das ursprünglich sogar die als erstes Land eine Mindestreifezeit für Whisky eingeführt hat. Werde ich ja nicht müde zu erwähnen. Und im Grunde hat das Land ja eine wahnsinnig lange Whisky-Tradition, aber für uns Europäer, die so Single Malt Scotch zentralistisch denken oder auch genießen, aus guten Gründen, ist kanadischer Whisky ja wirklich so weit weg und für mich auch, muss
Canadian
ich auch
sagen. Canadian Club war mein erster Whisky.
Also tatsächlich. Also ja, bei mir war es Tallamond U und das ist bis heute so ein Oha, aber es ist halt der,
ich muss
der
es erste, jetzt sagen, den
ich pur getrunken habe.
Ich ja. baller mich zu, Tallamond U.
Ja, das ist einfach so krasses Zeug, aber im Studium haben wir davon echt viel weggezogen. Also pur auch, ne? Es war nicht irgendwie mit Cola, sondern es war pur. Aber nee, also wie gesagt, ich find's, also um es abzurunden, ich find's okay, ich find's schön, dass die gibt. Mir gefällt das, ich find's ein interessantes Profil. Es ist für mich jetzt nicht mein Favorite. Aber es ist gut gemacht und ich glaube, die hat eine gute Zukunft vor sich. Und was man auch dazu noch sagen muss, das ist die letzte Brennerei, ich glaube, es ist die letzte Brennerei, mit der Jim Swann gearbeitet hat. Für diejenigen, die ihn nicht kennen. Das ist quasi spannend. Die große Whisky-Koryphäe, die 2016, meine ich, verstorben ist, der gearbeitet hat mit Cavalan, mit Kilhoman, mit Nick Nien, Milk and Honey, mit Cotswolds, mit Amrut, also mit fast allen großen Brennereien, die wir im World Whisky und im neuen Scotch Whisky Bereich kennen, aus denen echt viel geworden ist. Also was der angefangen
hat. Also alles, was in den 90ern, ab den 90ern quasi genau. Gegründet wurde. Ne? Da hat er irgendwie seine Finger drin gehabt als Berater. Ne?
Also was der angefasst hat, ist im Grunde zu Gold geworden. Und man muss natürlich einfach schon sagen, wenn das sozusagen das Late Work of Jim Swann ist, dann muss man allein deswegen der Brennerei Aufmerksamkeit schenken. Mhm. Und das war aus Nerd-Sicht für mich eben ein Grund, da auch näher hinzugucken. So. Ja.
Spannend. Ich bin, also wäre ja wirklich interessant, dann mal zu sehen, was die für ein eigenes Profil entwickeln, wenn sie das mal wirklich tun. Weil das hier, das ist natürlich auch, es hat keine Fehlnoten oder irgendwas Störendes, ne? Und hätte ich jetzt nur nicht nach Kanada verortet.
Ja.
Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass das Handwerk natürlich beherrscht wird. Und wenn die dann noch in der Lage sind, vielleicht aus lokaler Gerste oder lokalem Getreide irgendwie was Geiles zu zaubern. Olli?
Was hat das schon wieder?
Sorry, ich habe gerade eine Querverbindung. Alles gut, wir machen mal weiter. Ich bin gerade auf einem völlig falschen Track.
Alles gut.
Okay. Dann wird das ganz geil.
Ja. Also ich.
Aber hier steht ja drauf Washington Peat.
Na, der ist gewascht.
Ach, das könnte natürlich dann aber, wenn es könnte natürlich dann tatsächlich sein, dass dann dass der Thor vielleicht aus Washington State kommt. Wenn das so schon so draufsteht.
Also, wenn
das schon so draufsteht. Wenn das draufsteht,
Washington P., denn Washington ist ja als Bundesstaat sehr, sehr nah dran an die kanadische Grenze, weil ja. Ist ja in den Nordwesten von den USA und dann gleich
Washington
um die Ecke.
Aus den Highlands.
Wenn das draufsteht. State, dann.
Oder es ist die Washington Machart State. Des Peets, weil das ja. Ist der sogenannte Washington Peet.
Ja, aber das ist dann schon, also es liegt dann ja schon sehr nahe zu sagen, dass das dann auch der Torf aus der Region ist. Dann fände ich es wieder cool, muss ich sagen.
Ja, aber dann also, ist sowas, also dann so krass nah an Isla Peet zu sein, ist halt schon wieder frech.
Ja, also.
das ist ja dann hart.
Ich würde auch sagen, ich finde es bisher interessant, aber es ist vergleichsweise austauschbar und deswegen würde ich auch sagen, to be continued. Es muss auf jeden Fall noch sich noch mehr als Brennerei mit einem eigenen Stil etablieren und dann könnte da noch auf jeden Fall was draus werden. Also viel Potenzial hat die Brennerei definitiv.
Das ist übrigens etwas, ganz kurz, weil du bei Weltwhiskys oder weil wir gerade bei Weltwhiskys sind, das ist was, was mich letzte Woche auch so begeistert hat, als der Lukas da war. Mhm. Starboard mit diesem Red Wine Pitch, würde ich fast schon sagen. Ne? Mhm. Das ist deren Signature Move, ist halt Rotweinfässer. Ja. Und das machen die so gut und auf so vielen Ebenen und mit so vielen Variationen und Varianten. Aber es ist deren Ding so, ne? Also immer mal auf mal ein Ampera-Fass und so ein Kram. Also es ist eher sozusagen der Sherry, der Australier ist und so. Aber es ist Rotwein. Mhm. Und das finde ich auch cool.
Das zieht sich durch
diesen ganzen Laden durch, ne? Und das finde ich, ist, die haben ihr Signature gefunden, ne? Und
ja, das, wobei doch, man auch sagt, ja, aber man muss auch sagen, dass das auch australischer Whisky als Stil ist. Also ich habe gerade eben erst, hatte ich das auf dem Kanal, ich habe gerade irgendwo über kanadischen Whisky, ja genau, ich habe über australischen Whisky gesprochen, weil ich ja den Sullivan's Cove neulich im Glas hatte und habe dann da ein bisschen Research über australischen Whisky gemacht. Und wenn man, es ist ja auch eine sehr diverse Whisky-Sparte, und wenn man aber eine Gemeinsamkeit von australischen Whisky, von ursprünglichen australischen Whisky, also der Craft-Szene nennen kann, ist es die Reifung in kleinen Fässern und die Reifung in Weinfässern. Mhm. Und das ist das, was australischen Whisky massiv auszeichnet. Und das hat halt, Starboard ist quasi der nächste Schritt in der Evolution von australischen Whisky, weg von diesen Single Cask, Fassstärke, kleine Fässer über Reifung, hin zu dem, also die haben quasi das Gute mitgenommen und haben aber das massentauglich gemacht, was vorher nicht massentauglich war, nämlich kleine Fässer, Fassstärke, Single Cask Abfüllungen. Weil das ist ja für den Weltmarkt nicht machbar. Du kannst nicht Single Cask in die Welt schicken mit einer Abfüllungsgröße von 100 Flaschen oder so oder 50 Flaschen. Und Starboard hat es ja wahnsinnig gut geschafft, das zu übersetzen in eine große Brennerei, in eine Massenproduktion, die dann zu einem vernünftigen Preis in die Welt geschickt worden ist.
Aber,
ist auch ein Riesenfest in der Brennerei. Ne?
Aber auch weiterhin, die haben weiterhin
ihre Erfindung sozusagen, sondern sie haben das schon aus ihrem kulturellen Kontext heraus sich entwickelt sozusagen.
Keine Frage. Ja. Aber die haben weiterhin natürlich auch kleine Fässer, die haben weiterhin auch Kleinserien, Ginger Beer, Cask und weiß der Geier, was die alles haben. Und da gibt es dann immer nur ein paar tausend Flaschen von für so ein Batch und dann wird das halt auch in die Welt geschickt und dann gibt es halt für Deutschland ein paar hundert Flaschen und dann ist auch gut. Also das machen die auch noch, aber halt auf einem anderen Level mit einem anderen Marketing-Maschinerie dahinter. Ich weiß nicht, weiß noch, wie viele Fässer der Lukas gesagt hat, da haben die da liegen, ich habe schon wieder vergessen, 10.000, 15.000, 20.000? 17.000 Fässer haben die im Lager bei Starboard. Und nach 4 Jahren muss das Zeug raus, ne?
Ja, also
da ist auch Vertriebsdruck hinter, ne? Also es ist nicht nur Produktionsthema, sondern muss auch alles verkauft werden, aber halt ein krasser Laden. Ich will jetzt gar nicht so lange über Starboard reden, ich wollte nur sagen, ich bin nur drauf gekommen, weil da finde ich, hast du eine Signature, ne?
Voll.
Und vielleicht ist das ja noch das, wo der Kollege hier aus Kanada noch hin muss, aber der weiß auf jeden Fall, was der tut, ne? Also der kann da hinkommen.
Ja, für mich ist
probieren die gerade einfach viel aus.
Aus dem Grund ja gerade auch der tasmanische und auch der australische Whisky einfach so ein unfassbar spannendes Feld, weil die halt eine so lange Tradition haben und die echt hart aus dem Craft-Bereich kommen. Na, schafft das? Muss absüffeln? Muss Bier knutschen? Also ich würde einfach unfassbar gerne nach Tasmanien, weil das einfach, glaube ich, whiskymäßig so spannend ist. Und Australien ist halt auch ein extrem spannendes Land. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema, wo wir vorhin angefangen haben mit. Die Schotten haben halt ihre strengen Regularien, die ihnen über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg jetzt quasi die große Marke Scotch aufgebaut haben, die das auch schützt qualitativ. Und jetzt Länder wie Australien, die halt keine Mindestreifezeit, ich glaube 2 Jahre haben die eigentlich im Inland von der Mindestreifezeit, aber die haben halt nicht diese strikten Regularien wie die Schotten und deswegen können die viel kreativer sein. mit ihrer Whisky-Produktion. Und ich glaube, dass da einfach auch noch sehr viel andere spannende Sachen kommen werden. Also ich muss auch nochmal echt, Helges Road habe ich immer noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal im Glas hattet. Aber da gibt es so viele andere spannende Sachen. Aber Starboard, finde ich, macht es halt wirklich gut, weil sie es geschafft haben, beides zu schaffen. Einerseits, wenn ich ins Cove kaufen will, muss ich halt 300-500 Euro ausgeben oder noch mehr. Und bei Starboard kann ich mir 35 Euro Leftfield kaufen und der ist super. Weißt du?
Also selbst der Nova kostet knapp 40, also wenn du den ein bisschen guckst. Ja, ne?
Absolut. Ja. Ich bin voll bei dir. Also ich mag die Marke auch sehr gerne. Sie haben halt einfach geschafft, den australischen Whisky quasi massentauglich zu machen für den World Whisky Markt und das muss man ihnen einfach sehr, sehr hoch anrechnen. Das ist definitiv ein Ding. So. Ja.
Das ist ein Ding. Sehr gut.
So, ich weiß nicht, wie lange ihr noch aufnehmen wollt, aber bevor wir aufhören, würde ich auf jeden Fall gerne euch noch den Old Fashioned von dem guten Markus ins Glas lassen.
Dann hole ich mal drei Gläser.
Ja. Hol mal drei Gläser, Tim.
Und einen Old Fashioned.
Ja. Und einen Old Fashioned.
Und ein Old Fashioned. Und dann saufen wir ohne Mikrofon weiter.
Achso, ich dachte, ich muss dann heim.
Häme, sagt man hier.
Kannst dann auch heim.
Nur bin ich Häme.
Häme. Ich muss auf jeden Fall heute mit dem Fahrrad fahren. Aber ich fahre nur durch den Park. Ich fahre hier los, bin da 5 Minuten im Park, fahre dann
durch den Wildschweinpark.
Mit freilaufenden
Wildschwein.
Und komme dann quasi 3 Minuten von zu Hause wieder aus dem Park raus. Also ich fahre wirklich jetzt nach jetzt 20 Minuten in den Wald. Und ich habe das vorhin schon erzählt. Ich habe festgestellt, beim letzten Nachhausefahren, dass mein Frontlicht kaputt ist. Und das ist natürlich im dunklen Park schwierig, wenn man so 15 Minuten durch den Wald fährt. Und habe dann mit dem Handy und mit der Taschenlampenfunktion an der Hand... Oh Gott. Mit einer Hand am Lenker bin ich nach Hause geradelt. Letztes Mal habe ich mein Fahrrad stehen lassen, weil eben der Lukas da war und wir hier ein bisschen eskaliert sind. Da hat er mich dann netterweise noch nach Hause gefahren, weil er eben mit dem Auto in die Stadt musste. Und jetzt habe ich aber sozusagen, weil ich wieder mal nicht geschafft habe, mein Fahrrad zum Fahrradladen zu bringen, um die Lampe zu reparieren, habe ich jetzt eine Taschenlampe gemountet am Lenker und habe wieder Frontlicht. Ich kann entspannt in den Wald fahren.
Sonst hätte ich jetzt die Leipziger Polizei darauf hingewiesen.
Ich habe richtig schön Kabelbinder und so und habe das Ding richtig arretiert. Also russisch.
Ja, russisch.
Mit Kabelbindern.
Leider keine Old-Fashioned-Gläser.
Unfassbar.
Die guten Rüttegläser.
Die sind sehr gut. Die sind aber lecker.
Die Gläser?
Die sind nicht gut, ja.
Die Gläser sind lecker.
Aus denen schmeckt's. Nee, wir haben die auch.
Nehmen wir die mal ab?
Wir haben die auch zu Hause, ja.
Eins frisch.
Das ist aber nicht das rote Glas, das ist irgendwas anderes.
Merci. Ich finde die ganz cool. Egal,
ja, ist gut.
Welchen hättest du gern?
Das ist egal. Ich stell die mal hier hin, dann kann der Tim eingießen nebeneinander. Dann wird das schon irgendwie klappen.
Mal gucken, wie kalt das Zeug jetzt ist, weil ich meine, muss man nicht wirklich kalt trinken. Ah, das war Eis, ne? Nee, was macht er jetzt?
Wirklich Eis.
Oh Gott.
Ja, du musst vorher das Wasser abgießen, ne?
Ich würde das. Lass uns erstmal.
Was verwässerst du den so?
Das Zeug einfach so trinken erstmal.
Bisschen.
Wie viel Prozente hat der?
Der hat 37. Nee, Moment.
37 Jahre?
37 Jahre, genau.
Sehr gut. Also, wir haben hier eine, ich glaube, 0,5 Liter Flasche.
Richtig.
Die sieht auch aus wie so eine Flasche, die man so bei Flaschenland irgendwie kriegt. So eine, wie sagt man das? So eine Flasche, wo man selber Sachen abfüllen kann. Und Etikettchen draufgeklebt.
Also wenn es euch nicht schmeckt, ich trinke dann den Rest. Ich bin ein großer Fan.
Aber pass auf, dann nimm du bitte mal das Hipsmith-Glas, weil das ist am meisten drin, würde ich behaupten.
Okay.
Das ist am meisten voll, hast du es gegossen. Dann nehme ich nämlich hier einen kleineren. Ich muss ja auch noch Fahrrad fahren.
Also wenn ihr mal einen Pre-Mixed Whisky-Cocktail haben wollt, dann schaut mal auf teufelsmold.de. Ich mache einfach schamlose... Werbung, weil das ist ja nicht mein Job und ich habe damit nichts zu tun.
Ist einfach nur und deswegen ist es nicht schamlos, sondern ein Freundschaftsdienst.
Genau, ist einfach ein guter Freund von mir, der sehr gute Sachen macht und ein feiner Kerl und ich finde den Stoff sehr gut.
Ja, schamlos wäre, wenn du sagen würdest, überweist mir einfach Geld.
Oder nehmt alle an meinen Tastings teil, die demnächst stattfinden.
Das ist auch nicht schamlos, weil du bietest dann Mehrwert, das ist auch nicht schamlos. Wenn du sagst, überweist mir einfach Geld ohne Gegenleistung.
Das ist richtig professionell heute.
Der Tim hat hier so einen so einen Lidl-Flaschen-Shaker.
Eigentlich eine geile Idee. Aber verwässer mal. Ne, okay.
So, reicht.
Wasser habe ich schon rausgekippt.
Ist noch Eis. Okay. Ich mache das dann selber. Ich trinke noch erstmal. Nee, du kriegst dies.
Also, die Herren.
Cheers. Schön, dass wir hier zusammen.
Das ist doch ein
Wunderbarer Abschluss. Das Beste zum Schluss.
Das Beste kommt zum Schluss. Orange.
Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Old Fashioned ist, ist einfach ein Whisky-Cocktail, der normalerweise besteht aus Zucker, Sirup, Bitters und Orangenzeste, oder?
Ja, also
glaube ich so die Standardzusammensetzung.
Genau, also du hast Bitters drin und du hast einen Zuckerwürfel. Mhm. Also du hast einen Zuckerwürfel im Glas. Meistens, ja. Ich nehme mal flüssigen, weil mir das zu blöd ist, aber
ja.
Traditionell Zuckerwürfel, da machst du die Bitters drauf, die lösen dann den Zucker so ein bisschen auf, du ja. zermatscht das, gibst deinen Bourbon dazu.
Korrektamente.
Und dann kommt viel Eis da rein, dann rührst du das. Und dann kannst du es idealerweise noch wieder sozusagen strainen, also sozusagen ja. den Eisklumpsch rausmachst und hast einen schönen großen Eiswürfel, gießt das drüber, quetscht nochmal eine Zitronen- oder eine Orangen-Peel nochmal aus, um den Duft davon sozusagen im Glas oben auf der Oberfläche des Drinks zu haben.
Lebt aber vom Wasser und vom Eis.
Ja, du musst, es ist wichtig, das lange zu drehen, lange zu...
viel Schmelzwasser dran.
Die Kollegen von der Barschule Freiburg, die sagen immer so, du brauchst, wenn du das selber mischt, 15%, also wenn du Premix machst, 15% Wasseranteil.
Trink mal, bevor das zu sehr verwässert. Ich habe da ein bisschen Sorge, weil ich trinke das immer pur von ihm.
Nee, auf gar keinen Fall, das musst du richtig runterwässern.
Nein, das ist okay. ja, das sind übrigens Barrel-Aged-Cocktails, also er hat das selber nochmal quasi.
Probier mal bei mir hier schön verwässert. Oh, geil. Geil.
Ja, ist immer noch lecker, aber mir schmeckt der pur besser.
Ja, du bist ja auch so ein Purhäschen. Du bist ja auch nicht so der Cocktailtyp, glaube ich. Ne?
Doch, seitdem mir Paddy Old Fashions und Manhattans gezeigt hat. Cesarex und Old Fashions, das sind meine Whisky-Cocktails.
Also die Cesarex Cocktails, wo möglichst viel Spirituose ja. drin ist. Genau.
Schnaps mit Schnaps und Schnaps.
Ey, ohne Scheiß, ich glaube, ist es der Cesarex, der aus halb Cognac und halb Whisky besteht? Den finde ich auch hart geil.
Ich glaube, da ist noch Absinth dabei.
Ja,
genau. Cesarec hat auch noch, also Glas mit Absinth ausspülen.
Und dann,
das ist so ein Hauch Absinth noch dabei.
Oh. Mhm. Und nur so ausspülen und dann.
Naja, ich war halt früher so naiv und habe halt gedacht, Cocktails ist immer nur so eine Suppe mit Zucker und roten
Granat. So eine weiße Creme, wo so Ananasstreifen drin rumschwimmen.
Aber genau. Ich halt weiß, dass es Whisky-Cocktails gibt, bin ich halt am Start. Das ist gut.
Wir haben darüber schon mal gesprochen, Leon, ja, das ist lange her, aber mir ging das ja genauso. Ich bin in eine Cocktailbar gegangen und ich habe gesagt, was kriechen hier pur bitte? Habt ihr Nose in Gläser? Ne? Und aber der Old Fashioned hat mich dann irgendwann auch gekriegt in Hamburg mal, wo ich in der Bar war.
Beim Horge? Beim Hocher?
Das war eben hier im Reichshof, da bin ich dann in der 1910 Bar.
Aber gut, ich meine, ich mag mittlerweile ja auch Bourbon und Rye, von daher ist es dann auch nicht mehr so schwer, mich zu kriegen mit einem Whisky-Cocktail. Also weil ich finde, kennt ihr Scotch-Cocktails?
Ja.
Ich habe einen guten, ich hatte in Bremen... Liebe Grüße, Blauer Fasan, glaube ich, war. Da ist ein guter Mann, der hat mir mal einen Portwein mit einem Port Charlotte 10 gemischt. Noch ein bisschen ein, zwei andere Sachen reingepackt, aber das war ein unfassbar geiler Drink. Da kommt
noch ein bisschen Maple Syrup dazu.
Richtig gut. Rauchiger Whisky und Portwein, lecker schmeckt.
Also, rauchiger Whisky,
ja.
Dann, wie heißt das auf Deutsch, Maple Syrup?
Ahornsirup.
Ahornsirup,
genau.
Angostura Bitters und Portwein natürlich. Das ist so eine geile Mischung. Kannst du literweise trinken. Unfassbar gut.
Also mir hat der Cocktail, mich hat er überzeugt, weil mein Gefühl war immer, dass für Whisky-Cocktails immer Bourbon und Rye besser funktioniert. Aber seitdem ich festgestellt habe, dass man auch mit rauchigen Whisky auch Whisky-Cocktails machen kann. Markus hat zum Beispiel auch einen Whisky-Sour gemacht mit einem rauchigen Whisky.
Penicillin.
Der funktioniert auch sehr gut.
Mhm. Also oder so.
Ja, geht ja, auch so. Aber wie gesagt, normalerweise ich mag auch keinen Whisky Sour, das ist nicht mein Getränk, aber wer sowas mag, der kann das machen.
Ich hätte da noch einen Tipp und zwar aus dem neuen Tü-Whisky-Lineup. Es muss jetzt sein, es ist kein Podcast ohne Tü. und zwar haben die ja drei Whiskys und der eine von denen ist man würde eigentlich sagen Grain. Das ist sozusagen ein Spelt. Dann müssen wir gucken, dass ich es nicht falsch erzähle. Spelt Rye, also Hafer und Roggen.
Okay.
Und wir haben den probiert vor ein paar Monaten.
Mhm.
Und wir haben gesagt, das ist eigentlich, ist das Old Fashioned im Glas.
Mhm.
Also das war irgendwie wie Premixed Old Fashioned.
Du alter Tü-Fanboy.
Ne, immer. Ich bin da.
Klingt ein bisschen wie der.
Malted Rye, Spelt und Barley. Stowning. Der so. Sorry. Aber ich glaube, der ist Tequila Cask, ne? Stowning?
Kann sein.
Ja. Was, der Bastard?
Nee, der Chaos.
Ach, Chaos.
Chaos, ja, weiß ich nicht, okay. Der ist ja
lecker. Das, ja, ich habe bisher noch keinen leckeren
Stowning. Ich tue mich mit Stowning auch schwer. Okay, also.
Ich bin auch echt Stowning ganz schwierig.
Was sie ja bei Diageo irgendwie geraucht haben, dass sie die ganze Brennerei mit so viel
Kohle. Ja, und hier, pass auf, warum, ne? Warum auch Old Fashioned? Der Tür kommt in New. Und deswegen ist der ist irgendwie anders. Aber der war cool. Das war für mich fast der Gewinner von diesen drei neuen,
lecker, das stimmt.
Drei neuen Standards. Stimmt. Und da haben wir gedacht, das ist eigentlich ein Bottle Cocktail. Eis und Wasser, okay, und noch, ja, ein bisschen aufpimpeln und dann ist der richtig gut.
Das ist doch gut.
Also nur für die Zukunft. Solche Flaschen sind eigentlich dafür da. Du nimmst dir davon einen beliebigen Amount für ein Glas und shakest den richtig kalt.
Ja.
Mit ganz, ganz viel Eis. Dass da ganz, ganz viel Schmelzwasser drankommt. Dann hat der irgendwann vielleicht noch 20%. Aber ich war total überrascht gerade, dass du so hardcore bist und es ist halt einfach mal so
trinkst. Also wir haben den halt in Tiefkühler gepackt auf der Messe und haben den tiefgekühlt ausgeschenkt. Für mich hat das gut funktioniert.
Ja, kann man bestimmt also auch machen.
Pass auf, Alter, bei 35 Grad funktioniert das mit Sicherheit
mehr. Ey, Junge, gut. Wenn du halt ein ordentliches Glas hast und in einen Cocktail mit 37 Umdrehungen reinhaust, Junge, das ist ja 4% von Whisky entfernt.
Und, 3. Und
ja, das ist doch die Idee, oder?
Das nächste Jahr, wenn du in Greiz bist, rufst du vorher einen Lukas an und fragst, ob du eine Starboard Slush-Maschine von ihm kriegst.
Okay, geil.
Und dann machst du auch bei 35 Grad hast du dann Starboard Slush.
Ist da Whisky drin?
Ja, ja, Starboard Whisky, klar.
Das geil. Ist
dann hast du, dann hast du Eis, dann hast du quasi Ice-Drink.
Das ist ja geil.
Und in so,
also da, ja, cool. Ja.
Der hat davon irgendwie, keine Ahnung, mehrere Kisten rum, weil bei in verschiedenen Bars stehen und die kann der auch, sprich mit ihm.
Wir haben es jetzt gesagt,
du musst jetzt
ja, Lead. Ich werde mich da bestimmt dran erinnern.
Ich werde mir die auch besorgen für den nächsten Garten.
Für den nächsten Sommer, genau.
Für den nächsten Sommer
so wie wir uns dran erinnern, dass wir mit ihm vor einem halben Jahr einen Potti hatten, wirst du dich dran erinnern, dir im Frühjahr so eine Slush-Maschine zu sichern, damit du die für den Sommer auch kriegst.
So, Mäuse, wir sind kurz vor 2 Stunden.
Man kann ihn doch pur trinken. Okay,
man kann alles pur trinken.
Ja.
Aber will man es? Das ist die Frage.
Ich finde den, man kann ihn pur trinken. Ich trinke ihn pur.
Du bist krass.
Er ist Purist.
Oh! Ja. Es reicht für heute.
Es ist Zeit aufzuhören. Ja.
Ihr Mäuse, das hat Spaß gemacht. War mal wieder ein schönes, eine schöne Tellerrandfolge für mich. Weil ich habe lange, lange keinen Calvados getrunken. Also es ist wirklich, ich glaube, 1,5 Jahre her. Ich habe, weiß gar nicht, 3-4 Mal Bottled Cocktails getrunken, geschweige denn Canadian Whiskies. Insofern hat mir das auf jeden Fall wieder so ein bisschen den Horizont erweitert. Ich war total überrascht, wenn das hier tatsächlich Malz aus Washington sein soll, also Rauchmalz aus Washington sein sollte, dann finde ich es krass.
Torf.
Torf
aus Washington, das wäre spannend, ja.
Dann fände ich es krass, weil das ist dann wirklich, wirklich extrem nah an Islay dran, weil das, was ich jetzt hier hatte, war mir so nah an Islay, dass es schon wieder fast nichts Besonderes war. Ja, also das war so, ja, krass, schmeckt halt wie ein Islay-Whisky. Hast du nicht so richtig in der Nase am Anfang, aber dann auf der Zunge auf jeden Fall und dann später halt auch. Insofern bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Die Brennerei steht gar nicht drauf.
McAlonish, oder?
Nee, da steht nur ein M.
Ja, es ist auf jeden Fall aus dem Sample-Set von McAlonish. Also es muss der
McAlonish.
Ja.
Da sieht man, Marketing muss noch ein bisschen was tun, wenn man vergisst, den Brennereinamen auf die Sample-Flasche
drauf zu. Naja, man muss ja dazu sagen, dass das auch ein Off-License, zollfreies Probesample für mich war.
Ist also doch alles gut.
Das ist jetzt quasi nicht die offizielle Release, aber
Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen. Musik. Wir haben eine Playlist. Die muss bestimmt werden.
Du musst singen, Leon.
Sag mal, haben wir aber nie gemacht bei den letzten Malen, oder?
Ja, aber du hast mal einen Rap-Track beigesteuert, den haben wir auf jeden Fall noch drauf.
Aha,
so ein bouncendes Ding, Porsche. Das weiß ich noch.
Na klar.
Die UK-Rap hast du mal dazu gepackt, so ein Track.
Okay, dann gibt's natürlich jetzt mal, weil wir heute auch einfach, okay, wir waren in Kanada, dann gibt's auf jeden Fall jetzt was Amerikanisches. Ich hätte gerne Wagon Reel. Rock Me Mama Like a Wagon Reel. Das ist ein ziemlich guter Song. Ich müsste aber gucken, ich müsste auf mein Handy gucken und das Handy nimmt gerade Musik auf. Ich höre gerade sehr viel Folk und Country. America-Centric.
Da gibt es richtig von viel Darius Rucker.
Sehr viel geilen Scheiß. Ich muss mal kurz gucken.
The Nashville All-Star Combo.
Gibt so viele. Ja, ich kann dir leider.
Dallas das Francis.
Wurde halt wahnsinnig oft.
Old Crow Medicine Show.
Ja, es wurde sehr oft gecovert. Nee, dann mach mal, gib mal Codein ein.
Codein?
Codein. Mhm. Mhm. Manche brauchen es zum Aufwachen, manche zum Einschlafen.
Future?
Naja. Trampled by Turtles, das ist die Band. Trampled by Turtles, der beste Bandname der Welt.
Und die haben dann das Lied gecovert, meinst du?
Und das Lied von Codein von Trampled by Turtles hätte ich gerne.
Ja, das hau ich rein. Ja, geil. So, Playlist hinzufügen. Sehr, sehr gut.
Ja, ich hab den Tim meinen Musiktrack heute schon geschickt, weil ich den darüber gestolpert bin, über ein Album, was ich tatsächlich in den 90er Jahren mal gefeiert habe. Und zwar heißt die Band Audioactive. Das ist sind Japaner. Und das Verrückte an japanischer Musik ist, dass die irgendwie die Dinge im falschen Hals haben. Also die sind irgendwie, in Japan sind die Beatles vor Elvis angekommen. Also wenn du in Japan aufgewachsen bist und hast Musik gehört, dann kamen irgendwann die Beatles rüber nach Japan.
Ja.
Und danach wurde erst Elvis released in Japan. Also das heißt, die haben eine ganz eigenartige Art von Musiksozialisation. Und das führt dazu, dass wenn du japanische Künstler hast, Popkünstler, dass die halt irgendwie das ein bisschen anders machen alles, weil die halt anders musikalisch sozialisiert sind. Ganz witzig. Und Audioactive ist auch so eine komische Kombo. Die machen so... Ich weiß gar nicht genau, was das ist.
Kommt mir auch bekannt vor, wie gesagt.
Auf jeden Fall ist ein Album, das ist von 95. Ich liebe diese Platte und ich habe die ewig nicht gehört. Und ich habe die vor ein paar Tagen bei Spotify wiederentdeckt. Und da ist das der Song Frog in the Wave oder Frog in the Wave. Der muss auf die Playlist.
Frog in the Microwave.
Kann ich noch mehr Musik hinzufügen?
Frog in the
Well. Ich habe sehr viel Musik.
Hau raus.
Ganz kurz, 1995, also Ewigkeiten her, ne, quasi ein halbes Leben oder für manche auch ein ganzes Leben. Manche sind da geboren, die unseren Podcast hören. Aber lasst euch vom alten Mann sagen, das ist coole Mucke. Audioactive, zieht euch das rein.
Oder die hier als Gäste sind.
Ich hätte auf jeden Fall gerne noch, ich hätte noch zwei. The Dead South. Und da hätte ich gerne den Song In Hell, Good Company. Ich muss nachgucken, wie die...
In Hell, I'll Be in Good Company.
Ja, genau. Das ist das hätte ich gerne noch drauf. Und ich würde noch von Electric Callboy Ratatatata. Falls ihr auch Metal-Songs auf der Liste haben dürft.
Ich kenne übrigens einen...
Ja, die werden meistens nach einem halben Jahr gelöscht.
Die löschen dann immer wieder. Ich kenne einen...
Okay, dann lass es weg.
Nimm, pack's doch drauf. Wir gucken mal.
Das ist nämlich eine deutsche... Ja, Fun-Electro-Metal-Band, die mit,
ich habe die schon mal live gesehen.
Einer japanischen Girl-Metal-Crew, die sich Baby-Metal nennen, einen Crossover gemacht hat und es ist extrem geil.
Einer meiner absoluten Lieblingsrapper, Fat Tony, hat mit Edgar Wasser, einem nicht unbedingt von mir Lieblingsrapper, zusammen ein Album gemacht. Und auf dem Album gibt es einen Song, der heißt auch Ratatatata.
Tatsächlich. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen anders gedacht als da, aber
ja, ich glaube, das ist mehr so ein Punchline-Ding, so, ne? Ratatatata und
Musik ist einfach. Ich habe mir, glaube ich, noch nie eure Playlist angeschaut, ehrlich gesagt.
Es reicht, wenn du die hörst. Du musst sie nicht anschauen, einfach anmachen.
Aber also Musik, ich höre ja einfach, also ich bin ja wirklich in fast sämtlichen Subkulturen irgendwann mal gestrandet.
Und da hörst du alles, was das musikalische Meer des Lebens an unseren Ohrmuschelstrand mal gespült hat. Also von allen Jahren und allen Zeiten. Und wir gucken aber, dass wir das sozusagen...
Ja.
Ich höre ja momentan im Auto viel Hip-Hop und viel pumpendes Zeug und so. Das ist da weniger drin, sondern da ist... Ich gucke halt, dass ich aus allen Facetten, die in mir drin sind, was reinpacke und beim Tim genauso. Und lustigerweise... Es ist so, dass wenn ich unterwegs bin und ich mache diese Playlist an mit meiner Family im Urlaub, dann raten die Kinder immer, ist das von Tim oder von Papa? Sitzt die hinten und dann ist mal die Aufgabe zu raten, ist der Song von Tim oder von Papa? Sehr gut, ne?
Ja, das ist gut.
Das ist cooles Autobahnspiel, ne? Wenn man so 5 Stunden Autobahn fährt, ne? Die Kinder,
die beschäftigt sind, die müssen dann... Darf ich noch einen völlig, ganz was anderes, einfach ein sehr schönes Lied, das aber weder Metal noch Hip-Hop noch sonst irgendwelche...
Gerne.
Smoke Machine. Ich kann dir nicht die Band sagen, ich muss mit reingucken. Das ist ein sehr, sehr süßer Song. Ich sag einfach gar nichts dazu und man muss einfach mal The Reader One. Ich glaube, das ist das erste. Sonst zur Not einfach, wenn du es ganz kurz anspielst, kann ich dir direkt sagen.
Ja, wir können es ja nachher noch reinpacken. Aber also das ist ja kein Problem. Wir müssen es jetzt rausfinden.
Ja. Das können wir nachher noch machen. Nee, das ist ein unfassbar süßes Lied. Das höre ich auch sehr, sehr gerne. Das war's. Das war meine.
Ich hau auch noch einen raus. Ich bin gerade im Anfang der 2000er, 90er Modus. Und ich hau rein You're Not Alone von Olive. Geil.
Richtig.
Olive. Olive.
Olive.
Ja. Und richtig schön, so ein bisschen trancy mit einem geilen Vocal. Kennt jeder, wenn du das einmal gehört hast, weiß jeder, was gemeint ist. Anfang der 2000er. Weiß gar nicht, von wann der Song ist. Ganz genau, aber
okay, nochmal. Ich
ist gerade ziemlich gut.
Waterford-Flasche. Achtung, ASMR für Waterford.
Aufmerksamkeitsspanne bei euch lässt auch nach. Insofern ist gut, dass wir es aufhören, ey.
Was wolltest du nochmal, was für einen Song hattest du?
Wahrscheinlich wird es jetzt gerade eigentlich interessant für die Menschen, die noch übrig sind. Nein, ja.
Das wird dann auch gefährlich und nicht unbedingt angenehm.
Ich kenne das ja auch von dir, von euch.
Dankeschön.
Euch. Ich möchte bitte nicht dabei genannt
werden. Wir haben mal so eine Tilo-Schnabel-Folge gemacht, die so ein bisschen eskaliert ist, von daher.
Oh, die muss ich mal anhören. Und
da habe ich am Wochenende wieder gutes Feedback für bekommen. Nicht. Also, Achtung, O-Ton, es war wie ein Autobahnunfall. Man konnte aber auch nicht ausmachen. Diese Folge.
Okay, und
es war wirklich so.
Dann werde ich mal kein zweites Schnabel. Ich werde mir das auf jeden Fall auf der Nachhausefahrt anhören. Ja, ich freue mich schon drauf.
Kannst du die Playlist auf jeden Fall anhören für die nächsten paar Tage? Weil das
knapp 100 Songs.
Das sind, was? Erzähl keinen Unsinn.
Doch.
Das sind
Anfänger. Ich habe.
Das sind schon viel, viel mehr. Das sind 140 Playlist. Lieder.
Über 100.
Ich habe meine Playlist hat angezeigt 95 heute, als ich reingeguckt habe.
Mhm. Und meine Playlist zeigt an 132.
Und okay. Die auf der Playlist haben also eure Gäste immer Musik gelassen?
Wir und unsere Gäste. Wenn wir alleine sind, dann. Okay. Wir alleine, immer so, was wir gerade gehört haben.
Also ich würde sagen, 80% sind von uns oder 90%. Ja. Wir haben ja auch nicht mehr Gäste, aber wir packen
oft wir mussten Songs drauf. Tatsächlich auch manche Sachen runternehmen, wenn da zu viel Fäkaliensprache dabei waren. Ich erinnere mich gerne, dass da hier irgendwelche Lugardien-Nein-Sachen drauf waren, die ziemlich hart waren.
Oder Deutschpunk oder so, was jetzt nicht so passt in die Liste. Ne? Ja. Manchmal gibt es so Dinge, die gehen einfach nicht in der Gesamt. Du hörst so eine Liste und die geht
los. Ja, okay.
Du hast Reggae, du hast Soul, du hast Rock, du hast Pop, du hast was auch immer.
Und dann kommen die Kinder und müssen raten und dann kommt, verstehe
ich. Für den Kindern ist es ja egal, aber dann hast du ein so ein Ding drin. Ne?
Ja.
Also meine Kinder sind da härter nehmen als wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Möglich ist's. Lieber Leon, schön, dass du da bist. Und noch ein paar Stunden hier bleiben und noch wirst.
Sein wirst.
Genau. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, das war sehr schön.
Alle Jahre wieder. Das fetzt. Für dich erstmal alles Gute für die Zukunft. Da passiert ja ziemlich viel. Das ist cool.
Ja.
Drücken wir ganz fest die Daumen.
Und die dicken Onkels.
Und die dicken Onkels. Schaut vorbei auf maltmariners.de, jetzt die neue Website.
Tastings.
Online-Tastings. Tastings, die in Persona stattfinden. Ich freue mich schon auf die erste Malt Mariners Abfüllung, die bestimmt irgendwann kommen wird. Wenn wir nicht dafür sorgen, dann Leon.
Wird ein Weltwhisky sein, denke ich mal.
Ja, das wird sehr gut. Und wir suchen dann nach einer schönen Brennerei in der Bretagne, die wir dann, der war fast aus dem Kreuz leiern. Leon, schön, dass du da warst und bist.
Ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie immer.
Vielen Dank und an euch da draußen. Bye bye.
Stay safe.
Ciao, Kakao.
Bis später.
Bis später.